Was für ein stimmungsvolles Intro. Oh, ist das schön.
Oh, ist das schön, Jan. Hallo wie, überhaupt erstmal.
Erstmal hallo, herzlich willkommen. Ich komme mir vor wie bei WDR 4 oder noch besser wie bei so einem Sonntags-Schlager-Radiosender vom Norddeutschen Rundfunk. Wer war nochmal? NDR 1, glaube ich. Eine Radio Niedersachsen lief bei meinem Opa früher mal. Da kamen auch solche Sachen am Sonntag.
Ach, wie schön. Ja, ich komme mir ein bisschen vor wie auf dem Love Boat. Immer wenn ich krank war und nicht in die Schule musste damals, habe ich Fernsehen angemacht. Meine Eltern waren nicht da und habe ich Love Boat geguckt. Das lief nämlich immer auf Sat.1 so um 13 Uhr oder um 12 Uhr. Und so fühle ich mich jetzt. Vielen Dank an Florian. Florian Knuppe oder Kluppe?
Nee, er heißt, glaube ich, Lukas Knuppe.
Lukas
aus Ulm. Lukas Knappe, alias Captain Saxophon. sorry, mit den Namen haben wir es nicht so. Aber es wird besser. Wir sind ganz direkt Transparenz. Ja. Wir sind früh am Morgen. Olli ist auf dem Hausboot. Du siehst ziemlich durchgerödelt aus. Was hast du denn gestern gemacht, mein kleiner Fisch?
Ich habe LOL geguckt, tatsächlich. Und bin fix und...
Leute, bevor 40.
Wir zu den heißen Themen, fangen wir mal leicht an. Ich habe mir die 4. Staffel LOL reingeguckt, weil Interesse auch von kleineren Bewohnern des Hausbootes hier irgendwie angemeldet
die
wurde.
Die Ratten wollten auch mitgucken, meinst du?
Die Ratten wollten... der Captain hat mit den Ratten heute... hat gestern LOL geguckt, Folge 3 und 4 der 4. Staffel. Um mal gleich mit einem leichten Thema anzufangen, Jan. Du hast es wahrscheinlich noch nicht geguckt.
3 und 4 noch nicht, bitte nicht spoilern. Ich habe 1 und 2 bereits gesehen letzte Woche, aber 3 und 4 noch nicht.
Lass uns kurz darüber reden. Lass uns darüber reden, dass Moritz Bleibtreu Witze erzählt, die seit 1998 eigentlich verboten sind. Tiere im Waldwitze, die man also das letzte Mal 2003 gehört hat und wo es eine Volksabstimmung gab, dass man diese Scheißwitze nicht mehr erzählen darf, weil sie inzwischen jeder dreimal gehört hat von Leuten, die sie noch schlechter erzählen als Moritz Bleibtreu. Es war lieb gemeint bestimmt, aber wirklich, da hätte man vorher mit ihm reden sollen nach dem Motto, was willst denn du machen, wenn du dran bist da auf der Bühne? Und da hätte man echt einschreiten müssen. Das zweite ist, Elton sieht aus wie ein Sozialarbeiter, der mit, ja sag ich mal, beeinträchtigten Menschen eigentlich arbeitet, ein gutes Herz hat ja. Und da eigentlich völlig überfordert ist.
Komplette Resignation. Habe ich auch gedacht. Ja. Er sieht aus wie der Betreuer früher im Freizeit Alt Aumund, der genau wusste, wenn ich mich jetzt hier einmische, kriege ich auf die Fresse oder verliere noch an den Rest meiner Autorität. So wirkt Elton die ganze
Zeit. Ja, er sieht aus wie Carsten, mit dem ich zusammen in der Behindertenwohngruppe WG gemacht, also der Zivildienst gemacht habe. Auch jemand, der auch immer noch übrigens, und das jetzt mal ganz so sagen, ich meine das nicht lustig oder so, der immer noch übrigens in diesem Bereich arbeitet, der sich tatsächlich in seiner Zeit als Zivildienstleistender dafür entschieden hat, das finde ich geil und ganz liebe Grüße an ihn, aber der läuft auch noch genauso rum, so St. Pauli-Shirts mit dem Totenkopf drauf, immer so ein bisschen ergraute Eminenz, wie ich eigentlich auch, wie wir alle aussehen.
Ja, du passt ab und zu deine T-Shirts an deine aktuelle Körperfülle an. Elton hat die einmal 1997 gekauft und die werden so lange getragen, bis sie zerfressen von Motten vom Körper fallen.
Ja, genau so ist es. Also es ist nicht mehr so, man guckt es jetzt aus anderen Gründen, als man noch die erste Staffel geguckt hat. Man denkt sich, oh, jetzt kommen auch ein paar Peinlichkeiten. Man merkt, dass es jetzt auch unangenehm ist, dass es quälend sein kann, dass es nicht immer leicht ist, 6 Stunden in einem Raum zu rein. Es ist so ein bisschen wie Big Brother. Die erste Staffel hat man noch geguckt aus Sozialexperimentgründen. Und jetzt, und dann hat man es irgendwann geguckt, hoffentlich sind da geile Assis dabei oder hoffentlich geht was daneben. Und ich muss sagen, ich habe die dritte Staffel nicht geguckt. Die erste, die zweite und die vierte, ich weiß nicht, die dritte war, glaube ich, mit Tommy Schmidt und Klaas, die habe ich nicht gesehen.
War die dritte Staffel die, wo Mirko Nonchef nochmal am Ende im Abspann, also wo Mirko Nonchef kurz vor der Veröffentlichung
das kann
verstorben
sein.
Ist?
Deswegen habe ich, glaube, ich ja. sie nicht gesehen, weil das habe ich nämlich nicht gesehen. Naja, trotz alledem habe ich das mir angeguckt und war trotzdem aus anderen Gründen unterhaltsam. Ich will es auch gar nicht völlig schlecht machen oder so. Es ist nur so, dass ich finde, Schauspieler oder Leute, die nicht wirklich im humoristischen Bereich tätig sind, fallen da doch ganz stark ab. Das merkt man einfach.
Mhm. Ja, ich fand in Staffel 1 und 2, ich fand hervorragend natürlich Cordula Stratmann. Eigentlich bitte nicht verraten, wie weit sie ist. Ich habe nur Folge 1 und 2 gesehen. Da bleibt sie auf jeden Fall drin bis zum Schluss. Das kann ich jetzt mal spoilern, weil ich das schon gesehen habe. So, aber ich fand die mega geil, weil die so mega straight-faced und weil ich von der eigentlich glaube, dass sie am besten im improvisieren kann, dass sie am besten unter Kontrolle hat und die ist zusammen mit Anke, Bastian und Teddy eigentlich so meine, also Teddy, ich meine sowieso, Teddy Tecklebrand, ungeschlagen in Staffel 1, der musste danach...
Ungeschlagen, als er über seinen eigenen Gag gelacht hat, als er doch einen Punkt verloren hat, weil er selber da auf der Bühne so Figuren gemacht hat, das fand ich auch so mega sympathisch und er selber über sich selber lachen musste, das war wirklich
so. Aber da kennst du nicht diese Momente, wo man sich in Medienzusammenhängen irgendwie in Situationen wiederfindet, wo man aus sich selber heraus raustritt und denkt, Alter, was mache ich hier eigentlich? Alter, weißt du, da muss man lachen, weil es so dämlich ist über seine eigene Konstruktion, die man sich im Kopf zusammengewerkelt hat. Und das fand ich auch voll so lustig bei Teddy. Er war besser als Teddy und Bastian in Staffel 2. War Bastian auch in Staffel 1? Nee, der war in Staffel 2.
Ich weiß gar nicht, wo der war.
Ich glaube, Pastewka war in Staffel 2. Und dann kam er ja nochmal rein mit... Auch geil. Habe ich diese Woche retweetet mit Anke, haben sie doch dieses Schlager-Duo.
Ja.
Judy und Mel oder sowas?
Also, nee, Judy und Mel. Angeknüpft an zwei, oh Gott, ich weiß nicht, wie die in Wirklichkeit heißen, aber.
Cindy und Bert. Cindy und Bert.
Ja, es gibt aber noch so ein paar andere Underground-Helden, wo der eine aussieht, als wenn er. Oh, das, ich will jetzt nicht wieder gemein. Also sieht nicht gesund mehr aus. Und die beiden haben auch, mir fallen die Namen nicht ein. Packe ich in meine Instagram. Obwohl, nee, dann machen sich alle darüber lustig. Es gibt so wirklich abgeheiftete Schlagertypen, die mehr so auf so regionalen Schlagerfesten auftreten oder im Autohaus. Und da gibt es ein paar auf YouTube auch, die man sich so gerne mal hin und her schickt und darüber lacht und so. Aber man will sich auch nicht gehässig darüber äußern.
Nee.
Sondern es ist eine eigene Welt. Es ist eine eigene Welt. Und die beiden persiflieren das ganz hervorragend.
Ja. Wir wollen uns nicht größer machen. Oder uns da irgendwie überheben drüber, außer wir machen das aus Versehen aus dem Gespräch heraus, dann sind wir natürlich weiterhin großkotzig. Aber ich glaube, Judy und Mel heißen die beiden und ich fand das geil, weil Bastian hat es gepostet, den Titel einer Fake-Single mit dem Namen Gefühle sind kein Fleischersatz. Gefühle sind kein Fleischersatz. Wirklich sehr gute, auch hervorragende Autorenarbeit. Gefühle sind kein Fleischersatz, ja, habe ich mich sehr darüber amüsiert. 48 Stunden lang. Es ist viel passiert in dieser Woche, Olli.
Oh ja, Jan, ich weiß schon, ich kann schon richtig erahnen, was so dein Haupt Thema dieser Sendung wird.
Ich sag dir eine Sache, ich habe den ganzen Donnerstag, ich bin morgens aufgewacht, weil mein Handy vibriert hat, weil mir Leute irgendwie diesen Artikel in der Zeit geschickt haben. Und das, ehrlich gesagt, da begann für mich bereits LOL Staffel 5 am Donnerstagmorgen, weil, nur kurzer Anreißer, der größte Verleger aller Zeiten, Matthias Döpfner, der Chef des Springer Verlages, der Erbe von Friede Springer, der Chef von Bild und Welt, dessen, ich sag mal, private SMS-Konversation mit einer unbekannten Person, die vermutlich auch die Quelle dieser SMS ist, ist geleakt worden und an die Zeit herausgegeben worden. Das Ganze wäre jetzt an und für sich nicht so wenig wahnsinnig nicht so spannend.
Wenn der Inhalt nicht so interessant wäre.
Wir werden auf jeden Fall ausführlich darauf eingehen. Ich habe so eine lange Notizenliste. Und Kann ich mal ganz kurz
erstmal ein paar Fragen stellen, weil du warst natürlich viel besser und ich bin natürlich der ahnungslose Hörer auch in diesem Fall. Lass mich ein paar Fragen stellen. Ja. Es sind, weil ich habe diesen Zeitartikel nicht gelesen, nur im Spiegel gelesen.
Ich habe dir doch gesagt, du sollst ihn bitte lesen.
Hi, wenn einer von euch noch einen Abo-Account überhaupt für Zeit, ne, schickt mal bitte Zugang und so, damit ich hier nicht immer wie so ein Ahnungsloser sitze. Also würde mich tierisch freuen. Auf alle Fälle sind WhatsApp-Nachrichten geleakt worden oder sind es E-Mails gewesen?
Ich vermute, es sind iMessage-Nachrichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Matthias Döpfner sich bei WhatsApp.
Kannst du dir vorstellen, an wem die geschickt worden sind?
Ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Ich weiß nur, dass ein aufstrebender junger Content-Creator irgendwann am Donnerstag genauso wie ich vorm Handy saß und den Vormittag seines Lebens hatte. So ein neuer YouTube-Star. Kann ich mir vorstellen, dass der auch sich da sehr drüber gefreut hat. Man sollte ja über Quellen nicht spekulieren. Weißt du, wer hat Nord Stream 1...
Vielleicht ist hier auch alles Fake. Ey, vielleicht ist AI. Man weiß das doch alles gar nicht.
Ich schwöre dir, also entweder Matthias Döpfner oder ChatGPT hat sich inzwischen so weit emanzipiert von der menschlichen Intelligenz, dass es sich einmischt in den journalistischen Diskurs in Deutschland und der Welt. Vielleicht ist alles ChatGPT, das kann natürlich auch sein. Wäre auch eine gute Ausrede. Aber wir kommen dazu später noch. Ich habe noch so ein paar andere Sachen, die wir abarbeiten müssen. Wo du mir vielleicht auch mal helfen kannst, weil ich habe diese Woche über das Wort Dudelsack nachgedacht. Ich habe über das Wort, das ist ja ein Instrument, was aus Schottland kommt, glaube ich, im weitesten Sinne aus Großbritannien. Und wo wir, allein das Wort Dudelsack, weißt, es gibt Klarinette, es gibt die Geige, es gibt die Bratsche, wo man im Namen Bratsche merkt man schon, okay, das ist ein Instrument, was nicht so richtig beliebt ist. Also wenn man ein Instrument Bratsche nennt, dann weiß man schon, okay, das ist vielleicht aber Dudelsack, ne?
Dudelsack ist abwertend für ein Instrument.
Genau, weil auf Englisch heißt es Bagpipe, also Sackpfeife. Ja, ja. Und der Dudelsack, also das, was wir so im deutschsprachigen Raum als Dudelsack bezeichnen, kann es sein, dass der Begriff Dudelsack nicht nur das ist eine ziemlich treffende Beschreibung des Instruments, ein Sack, der dudelt, aber das ist vor allen Dingen, weil es eben so salopp ist, das ist natürlich auch so ein bisschen so nationalistisch konnotiert, so nach dem Motto, wir erheben uns jetzt über die Schotten und die Briten, indem wir quasi ihr Traditionsinstrument, was ja auch zum Beispiel gespielt wird bei Beerdigung, genauso im amerikanischen Raum,
absolut, trotzdem mega anstrengend und die Hölle, Alter. Stell dich mal in einen Raum, wo einer Dudelsack spielt. Aber wahrscheinlich hat einer damals gedacht, was dudeln die denn hier so rum mit ihren Säcken, ne? Und dann ist das so entstanden tatsächlich.
Ja, und das ist aber deswegen völlig unhinterfragt, heißt es bei uns Dudelsack, aber diese humoristische Konnotation, zumindest im Namen. Ich meine, dass es scheiße klingt, das wissen die, glaube ich, auch in England und in Schottland und in den USA. Aber dass, dass man diese, dann doch irgendwie dieses aufgeladene, das Zeremonielle dieses Instruments mit dem Begriff Dudelsack komplett abräumt. Und kann das sein, dass das noch so ein Begriff ist aus der Zeit der Feindschaft der beiden europäischen Großmächte? Großbritannien, Preußen, Deutsches Reich, dass da das Wort Dudelsack so einfach mal in den Raum geworfen wurde und seitdem hat keiner mal F5 gedrückt und refreshed, weil eigentlich mein Dudelsack ist eigentlich eine geile Idee. Also man kann nebenbei Pfeife rauchen, das Instrument spielt trotzdem weiter.
Das spielt weiter, genau, weil es ja einen Sack hat, wo die Luft dann gespeichert wird bis zu einem gewissen Zeitrahmen und dann kannst du dann noch irgendwie immer rumdrücken drauf und musst gar nichts machen, kannst Pfeife rauchen. Ein faszinierendes Instrument. Allerdings, ich war ja letzten Sommer in Schottland, habe unzählige Dudelsackspieler auch gesehen und so. Und ich kann dir eine Sache sagen, selbst beim Schotten selber ist der Dudelsack nicht komplett, also auch der Schotte an sich ist nicht nur im Reinen mit dem Dudelsack. Das ist genauso wie bei uns mit gewissen Sachen, wo wir auch nicht mehr so glücklich drüber sind. Aber der Dudelsack an sich ist ein teuflisches Instrument. Ich war mal im Unterricht.
Was kommt jetzt?
Ich habe mir vor 5 Jahren einen Dudelsack kaufen wollen. Das habe ich hier in der Sendung sogar erzählt. Und dann war ich, das ist so peinlich, ich wollte nämlich so gerne auf der Bühne Dudelsack spielen. Ich dachte, es ist so verrückt, das macht keiner. Und dann habe ich mir bei so einem
Dudelsack24.de.
Ja, so in der Art, habe ich mir einen bestellt. Und die waren arschteuer und es gab kaum welche. Und da habe ich mir so einen kleinen Dudelsack bestellt und habe angerufen in Berlin beim Dudelsacklehrer. Das ist kein Witz jetzt. Ich hatte jetzt überall. Und bin dann da hingegangen mit ihm. Und dann meinte er, guckte sich mal einen Dudelsack an, meint, das ist kein Dudelsack, das ist ein Möbelstück. Das stellt man sich so hin. Sieht so aus, man kann da Luft reinpusten, aber es hat nichts mit dem richtigen Dudelsack zu tun. Einen Dudelsack kriegst du nicht so einfach. Ein Dudelsack, das ist nämlich das Schwere. Es ist wahnsinnig schwer, ein richtig. Und er hat mich voll geschämt. Er hat mich auch noch erkannt als Musiker. Und er hat gesagt, Olli Schulz ist zu dumm, um einen richtigen Dudelsack zu erkennen. Und dann bin ich damit gegangen und meinte, hier, spiel mal an dem so ein bisschen. Und dann habe ich gespielt und dann hat er mir vorgeschlagen, Unterricht zu geben und mir zu helfen, einen richtigen Dudelsack zu bekommen. Und dann habe ich mich so geschämt und mich nie wieder gemeldet bei dem. Also das ist jetzt eine wahre Geschichte.
Moment, eins nach dem anderen. Es gibt also in Berlin jemanden, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, Leuten Dudelsack
zu geben. Nicht nur einen. Es gibt einige Dudelsack, ja. Und das sind alles Typen mit langen Fingernägeln. Und die so einen geflochtenen Bart haben mit so einer Perle drin, weißt du? Die sind irgendwie
Typen mit langen Fingernägeln.
Und ja, das sind diese Typen, lange Fingernägel, so schwarze, so Lunar Kreuel oder wie das heißt, Dark Festival, Mittelalter Festival. Und die haben das und die leben in ihrer eigenen Welt. Denen sind wir auch scheißegal. Für die sind wir große Medienspinner. Deswegen können wir uns auch mal gegen die auflehnen, gegen die Dudelsack-Szene. Die leben in ihrer eigenen geilen Welt, aber nach 10 Minuten auf einer Dudelsack auf Mittelalterfest denken sich alle, auch wenn sich keiner traut zu sagen, Alter, mach einer den scheiß Dudelsack aus, echt jetzt. Es reicht, alles andere ist in Ordnung, aber nicht Dudelsack.
Kann es sein, dass der Dudelsack so ein Instrument ist, was unter irgendwelche jahrhundertealten Sanktionen fällt, also dass man ihn gar nicht exportieren kann, dass deswegen so wahnsinnig schwer ist, dass teilweise wahrscheinlich so Gummiboote aus Dudelsäcken zusammengebunden werden, die nachts bei Nebel über den Ärmelkanal verschifft werden, weil das gar nicht erlaubt ist, Dudelsäcke aus Großbritannien auszuführen, weil vielleicht aus so Schafsinnereien gemacht werden, also aus einem aufgepumpten Schafsmagen oder sowas.
Ist das nicht so ein Schafsmagen oder so? Ist das nicht die Haut oder so?
Also klingt auf jeden Fall mega creepy. Alleine sich einen Dudelsack zu organisieren, ist schon schwierig. Und dann in Berlin einen Dudelsacklehrer zu finden. Und wie geil, dass du das machen wolltest, dass du da Bock drauf hattest.
Ich hatte Bock, aber auf die Bühne zu kommen, zur neuen Tour und einfach mit dem Dudelsack-Intro anzufangen. Direkt ich mit dem Dudelsack, da hätten alle erstmal geguckt. Aber das ist echt nicht so einfach. Und vor allem, du brauchst einen richtigen Dudelsack. Wenn mir einer helfen will oder helfen kann, Dudelsack, also ich jetzt, guck mal, jetzt hast du das komischerweise das Feuer wieder entfacht, das Dudelsackfeuer in mir. Also, wenn einer von euch einen Dudelsack hat oder Lust hat, dass ich mal auf der Bühne Dudelsack spiele und mir das beibringen will, ich bin immer noch offen dafür. Das ist so eine Sache, ich bin jetzt 50, man muss neue Wege gehen. Reinhard May hat einen Flugschein gemacht mit 50, ich fange Dudelsack an zu spielen.
Aber ist das nicht interessant, guck mal, wie wir uns einem Thema nähern, jetzt mal kurze Metadiskussion, wie wir uns beide einem Thema, was uns interessiert, nähern. Ich komme da auf die etymologische Schiene, also aus der Sprachwissenschaft, weil ich mich frage, warum heißt der Dudelsack eigentlich Dudelsack? Und du hast währenddessen schon, ohne mir Bescheid zu sagen oder ohne, dass ich das wusste, so ein komplettes Dudelsack-Performance-Ding am Laufen.
Das natürlich.
Es gibt dieses, das ist so eine geile Vorstellung, Alter, dass du mit dem Dudelsack auf die Bühne kommst, der neue Olli Schulz ist da, das neue Image. Er kann jetzt,
das spielt das Dudelsack. Ganz ehrlich, das hat noch keiner gebracht von den geilen Leuten.
Ja, warum? Rate mal, warum.
Weil sie nicht rankommen am Dudelsack. Ich glaube, das hätten viele gerne schon mal gemacht. Der Dudelsack an sich ist geil. Es gibt von AC/DC It's a Long Way to the Top, das erste Lied von ihrer ersten Platte. Ich glaube, das haben wir schon auf der Liste. Wenn nicht, packe ich es jetzt hier mit drauf. It's a Long Way to the Top von AC/DC. Großartiger Song. Der einzige Song, den ich kenne, wo das Dudelsack mäßig richtig geil klingt.
Ah. Guck mal,
okay, haben wir das Dudelsack? Man könnte fast denken, du bist irgendwo in so einem, in so einem Gebiet, wo der Dudelsack gespielt wird. Bist du in Schottland, Irland oder in England?
Ich bin ja, letztes Mal am Mittwoch war ich noch in Wien, da bin ich nach Graz gefahren und jetzt bin ich inzwischen nach Innsbruck gekommen.
Ah.
Ich mache doch unsere kleine Österreich-Tour, um so ein bisschen Land und Leute kennenzulernen, um so ein bisschen einzuatmen, wie die Leute ticken, die wir dann am 13. Mai vertreten dürfen. Wir haben eine große nationalistische im Grunde genommen Aufgabe. Wir müssen Österreich in Europa wieder auf die Karte bringen. Was Jesus mit Hamburg gemacht hat.
Genau. Mit Eisfeld zusammen.
Das machen wir mit Österreich. Wir bringen Österreich wieder auf die Karte.
Oh. Ach, wie schön. Freust du dich schon, ja, nach unserer großen Reise?
Ich freue mich schon. Wie reisen wir eigentlich an? Reisen wir mit Zug an? Man kann ja Eurostar
fahren. Wir reisen mit Zug an. Und wollen wir uns doch so einen Namen geben? Wollen wir, wir tragen beide einen Anzug und hinten drauf genäht, bei dir steht Double und bei mir steht Trouble. Double Trouble. So nennen wir uns.
Ist das ja, aber legen wir da die Latte für uns selber nicht viel zu hoch? Ich würde sagen, lass uns das einfach so authentisch, wie wir in der Lage sind, das authentisch herzustellen. Lass uns da jetzt nicht so ein Kultduo anfangen. Hassen wir uns auch ab Minute 1 für, wenn wir dann irgendwann so Double Trouble Sprüche, Double Trouble.
Ja, dann ist ja Warnung. So Double Trouble mäßig war das jetzt aber gar nicht, schreiben dann die Medien hinterher. Weil wir wollen ja auch eine seriöse Berichterstattung machen und wollen die Leute ja den Abend über, dass sie in unseren Lippen klingen. Und dazu ist auch das Timing richtig. Ich meine, wir haben hier ziemlich viele große Sprüche die ganze Zeit rausgehauen, Jan. Jetzt müssen wir aber eine Sache mal sagen. Wir haben das beide noch nie gemacht, ne? Und trotz allem denke ich jetzt schon mal abends ein bisschen drüber nach, wie wird das Timing zwischen uns sein? Können wir uns die Bälle, haben wir es noch drauf?
Ja.
Haben wir es noch drauf? Können wir die Bälle hinspielen? Kriegt jeder die Redezeit? Sind wir beide da irgendwie locker, offen? Haben wir beide genug Informationen? Schiebt der eine den anderen? Denken die Leute nach 2 Stunden, so geil, Alter, das will ich immer sehen mit Böhmermann und Schulz. Oder wenn die denken, naja, die Luftpumpen, da hätte ich mir auch mehr versprochen.
Ja, hätte man lieber mal einen Dudelsack laufen lassen sollen, die 2 Stunden. Das wäre besser. Ganz kurz noch einmal Nachtrag zum Dudelsack. Weil der Dudelsack hat als Instrument das Konzept, was letztlich erst später, also quasi wahrscheinlich hunderte Jahre später, David Guetta und diese ganzen Berlin-DJs, die einfach mit ihrem Pult unangestöpselt, ohne dass da irgendwie ein Computer angeschlossen ist, sich vorne hinstellen und einfach irgendwie auf Play die Spotify-Shuffle-Liste mit den Überblendungen, das läuft alles automatisch. Das hat der Dudelsack, das Prinzip David Guetta. Also sich hinstellen und sich abfeiern, während das Instrument oder das Gerät, mit dem man auftritt, eigentlich die ganze
nix
Arbeit
Neues.
Macht. Das ist nichts. Aber der Dudelsack hat damit angefangen. Du drückst da drauf, der Dudelsack macht die Luft, pumpt da alleine die Töne raus. Du musst nichts machen als Spieler. Du kannst quasi die Crowd pleasen. Du kannst sagen, wollt ihr mehr? Der Dudelsack spielt alleine. Es ist im Grunde genommen das, was David Guetta erst Jahrhunderte später wieder aufgenommen hat. Alles Ursprung Dudelsack. Okay, das wollte ich nochmal sagen. Das ist mir, das habe ich hier auf dem Zettel stehen gehabt. Dass das
und dann
Prinzip
will ich noch
Dudelsack
zu LOL sagen, die schlimmste Szene, Jan, die noch kommt. Ich muss auch nochmal springen. Habe ich vergessen, extra aufgeschrieben. Ray Garvey tauft auch. Ich will dich schon mal warnen.
Oh
Ray
Gott,
Garvey
Alter.
Will auch mal zeigen, wie locker er ist und macht Schuhplattler mit Michael Mittermeier.
Oh Gott, Alter.
Und mal ganz ehrlich, Alter.
Oh
ey, ganz
Gott,
ehrlich,
ey.
Ray Garvey, der soll nochmal Supergirl sich remixen lassen von Moose-T oder so und da nochmal eine neue Version machen, aber bitte nicht in die Comedy-Szene jetzt auch noch eindringen. Ganz ehrlich, für die 5. Staffel wünsche ich mir einfach mal wieder nur Comedians, nur Leute, die wirklich das finde ich geil finden. Keine Schauspieler bitte. Nicht Leute, auch keine Moderatoren, sondern wirklich Leute, die vom Fach sind, dann kann das nochmal richtig gut werden. Jetzt habt ihr sowieso nichts mehr zu verlieren. 4-mal die gleiche Scheiße, ist auch witzig und gut, aber die 5. Staffel, einmal noch das Ruder rumreißen. Kleine Impulstipps von Olli Schulz, ja, am Vormittag.
So, okay, wäre das jetzt auch abgehakt, Eurovision Song Contest 13. Mai, da können wir immer wieder noch drüber sprechen. Ich habe schon überlegt, sag mal, wäre das nicht was, ich könnte ja theoretisch ich hätte schon überlegt, ob ich vielleicht für diesen Eurovision Song Contest, weil ich bin ja akkreditiert, genau wie du, in der Halle, ob ich einfach selbst einen Song mir ausdenke, für den Fall, dass entweder der Deutsche abkackt, dass Lord of the Lost irgendwie, dass die Fähre untergeht oder sowas. Weil ich stelle mir vor,
ey,
so dachte,
notfalls machen wir Baby, mach sie an, die Bluetooth-Box für Deutschland. Ganz ehrlich.
Aber ehrlich.
Wir unser Intro. Wir haben unsere Strophen drauf. Wir nehmen vorsichtshalber ein Instrumental mit. Wenn irgendwas schief geht, sind wir die Ersten, die da irgendwie beim Präsidenten anklopfen und sagen, wir können auch noch schnell einen Song
spielen. Ich stelle mir das so vor, ich habe ja manchmal so Heldenfantasien im Flugzeug, wenn man im Flugzeug fliegt und der Pilot ist tot. kann jemand ein Flugzeug fliegen? Und ich habe sehr viel Zeit vor Microsoft Flight Simulator verbracht, zwischen 1998 und 2006.
Und ich will einfach nur, du traust dir das zu.
Also wenn sich jetzt nicht grundlegend was geändert hat und ich theoretisch eine Boeing 747 mit einer Maus bedienen kann, dann würde ich sagen, ich bin in der Lage, auch zum Beispiel auf dem Flughafen Innsbruck zu landen. Das war früher mal der Startflughafen bei Microsoft Flight Simulator. Ist man immer in Innsbruck abgeflogen, bin ich gestern Abend vorbeigefahren. Kennst du den Flughafen Innsbruck? Eine Start- und Landebahn. Und das ist so hart im Tal, Alter, dass man sich fragt, sag mal,
zwischen den Bergen, ist. Das ist voll,
Alter,
geil.
Das ist komplett verrückt. Und ich glaube, ich würde das hinbekommen, wenn ein Pilot ausfällt, würde ich mir zutrauen, die würden ja sowieso erstmal die Leute fragen, die First und Business sitzen. Und da wäre ich relativ schnell dabei. Ich sitze immer First oder Business ganz vorne. Immer Platz 1, neben Friede Springer sitze ich immer. Oder Matthias Döpfner. Und dann würde ich einfach, um natürlich mit den Großen abzuhängen von. Und dann würde ich sofort als Erster sagen, ich kann es. Und dann sitze ich da und ich würde es hinbekommen. Und das Ähnliches kann ja auch passieren beim Eurovision Song Contest. Lord of the Lost, der Sänger, hat sich an Glitter verschluckt oder sowas. Oder keine Ahnung. Mhm. Hat gedacht, ist vielleicht doch keine geile, er hat Durchfall. Kann nicht auftreten. Kann jemand für Deutschland antreten? Und dann habe ich gedacht, das wäre unser Moment. Ich will da jetzt nicht mit reinziehen, aber ich würde vielleicht einen Backup-Song vorbereiten oder du vielleicht auch. Und dann würden wir eventuell in der Lage sein.
Wenn ich einfach nur mit als Tänzer auf der Bühne sein, du hast da mehr Show-Erfahrung. Ich bin der Tänzer. Ich bin der diverse Tänzer. Das kann man auch mal gleich sagen. Du bist vorne der Typ, der singt und ich tanze einfach. So wie bei Bonnie M. Da war auch ein Tänzer dabei, so bauchfrei, ja, der unter so Feuerstangen Limbo gemacht hat und so.
Oder
ich
mache
im Hintergrund. Ja, ich mach da so die unter der Feuerstange Limbo und so und du singst den Song und ich mach einfach nur geil, ich kann ja auch jonglieren und so und bin momentan sowieso buddymäßig gut in Shape, wie du siehst. Und dann können wir auf alle Fälle, damit die Leute nicht denken, sondern dass wir auch ein bisschen was Freakiges machen und so, da bin ich dabei.
Und
bei mir gibt's nicht nur einen kleinen bemalten Fingernagel, bei mir ist der ganze Körper bemalt. Und alle denken, Olli Schulz, was für ein geiler Anzug da. Ey, das ist gar kein Anzug, das ist aufgemalt. Das ist alles aufgemalt.
Und zwar alles mit Nagellack. Mit Gitti-Nagellack aus der Story von der Freundin von Ralf Rute. Alle Farben. Es ist die Freundin und die Frau von Ralf Rute. Ich glaube, die sind verheiratet inzwischen, ne?
Ralf ist verheiratet, aber nicht nur mit deiner Frau, sondern auch mit Mia. Ich würde vorsichtig sein, was du über Ralf sagst. Die sind nämlich auch sehr eng.
Genau, da sieht man mal wieder, wie viel uns das bedeutet für Österreich, den Eurovision Song Contest zu kommentieren. Liebe Grüße an FM4 und an den ORF, ne? Aber sobald Deutschland ruft und wir einen Song performen wollen, verlassen wir die Kabine. Wir haben drunter so einen Glitzeranzug.
Also es ist so wie mitten im Krieg auf die andere Seite wechseln.
wie Italien, als sie merken, dass nichts mehr zu gewinnen gibt mit Deutschland, sind sie schnell rüber zu den anderen.
Der Mussolini will doch lieber jetzt bei den anderen mitmischen. Hat aber auch nicht mehr gereicht.
Oh, Leute, guck mal, ist das nicht in einer Viertelstunde direkt einmal kurz Italien grundlegend in seinen Grundfesten erschüttert, den Eurovision Song Contest verunsichert und Österreich wieder auf seinen Platz verwiesen. Es ist nämlich da echt das Thema der
Woche. Lass uns ein paar kleine Themen, dann machen wir kurz Pause, damit ich mir noch einen Kaffee machen kann. Und ich gehe heute auf den Dom, auf den Hamburger Dom. Ich bin ja momentan in meiner Heimatstadt in Hamburg. Und dann gehe ich heute auf den Dom, freue mich da auch schon drauf, gleich um 15 Uhr, wenn er aufmacht. Abends ist immer sehr voll, da triffst du immer Jizzes am Breakdancer oder Bones oder so. Die stehen da rum und rekrutieren neue coole Girls für ihre Hip-Hop-Videos. Aber ich gehe da vormittags hin und ich muss immer an eine Geschichte denken, die ich kurz erzählen muss. Als ich 18 war, habe ich im Heavy-Metal-Plattenladen gearbeitet. Habe ich bestimmt schon mal erzählt.
Ja,
Und der Typ hat in der Band gespielt, der Inhaber. Und der Gitarrist aus der Band, der hat geboxt. Und vor dem hatten alle so ein bisschen Angst. Das war echt ein krasser Typ so. Aber auch ein cooler Typ. Ich kann nichts Schlechtes über den sagen. Aber ich hatte immer ein bisschen Respekt. Der war auch ein paar Jahre älter als ich. Und irgendwann meinten die ganzen Metaller, ich war da mit Abstand der Jüngste in dieser Truppe, meinten sie alle, komm, wir gehen auf dem Dom zum Boxzelt. Sein Name ist so geil, ich sag seinen Namen trotzdem, nämlich ... will da boxen im Boxzelt, da kannst du 500 Mark gewinnen, wenn du da diesen Rummelboxer wegshaust. Das gab es noch bis Anfang der 90er auf dem Dom. Und da sind wir da hingegangen und das waren, glaube ich, das waren so Wanderboxer, jugoslawische Abstimmung, Kroatien, ich weiß nicht genau, wo sie herkamen. Super ehrliche Typen, klein, dünn, drahtig und unser Metal-Typ, ein richtiges Tier gewesen. Und dann sind wir da zum Boxkampf hingegangen und es hat genau eine Runde gedauert und hat er so auf die Fresse gekriegt von dem kleinen Jugo, sag ich mal. Der hat ihm so durch den Ring geprügelt, die ganze Zeit links, rechts, oben, unten und dann sind wir da wie geprügelte Hunde weggegangen und alle waren sich sicher, dass er ihn weghaut. Alle meinten, der haut ihn ganz locker weg und das gibt es nicht mehr auf dem Boxfeld. Eine legendäre Geschichte, die ich nie vergessen werde, wie wir danach irgendwie mit einem Typen mit zwei blauen blauen Augen über den Dom gelaufen sind, dann noch eine Wurst gegessen haben und alles. Und das gibt es nicht mehr auf dem Dom.
Aber leider nicht. Es ist heute abgespeichert als Toxic Masculinity. Wäre gar nicht, da hättest du da sofort
Frauenboxen,
wieder...
Ja, aber Frauenboxen könnte es ja jetzt gleichberechtigt auch geben. Inzwischen gibt es gar keinen Boxen mehr, was wahrscheinlich das Gesündeste ist, als anstatt sich irgendwie ahnungslos von so einem Typen, der das halt beruflich jeden Tag macht, oder auch von einer Frau, wenn es Frauenboxen da geben würde, du jeden Tag auf die Fresse, also die sind natürlich geübt da drin, jemanden in die Fresse zu hauen.
Aber jetzt mal wieder kurz das Bigger Picture aufmachen. Wäre das nicht praktisch, dass man es eigentlich wieder einführt, weil bevor die Wichser sich dann einfach irgendwie hinsetzen
und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ist es nicht eigentlich, wenn Leute wirklich der Meinung sind, beide, wir wollen uns in die Fresse hauen, das ist total wichtig für unser Ego gerade, das ist total wichtig, dass das jetzt hier geklärt wird auf dem Box, wo eigentlich ist es ein schöner Tag, aber wir hauen uns jetzt in die Fresse. Wenn es genug Leute gibt, doch, die das immer noch wollen und forcieren, dann lass sie das doch machen. Ganz ehrlich.
Ja, ist so Hashtag Freiheit. Und wenn es Leute gibt, die denken, sie haben eine große Fresse, sind geiler als andere, dann sollen die dann mal in diesen Ring steigen, sich von so einem Profiboxer, der jeden Abend irgendwelche komischen, halb besoffenen Klappergestelle vermöbelt, bevor die im Internet ihren Hass rauslassen, dass man einfach, weißt du, körperliche Grenzen setzt. Guck mal, wir gehen langsam so auf die 40 zu beide, und langsam fangen wir wirklich an zu argumentieren, wie so die späte Ali Schwarzer oder der frühe Stefan aus. Also wir sind einfach alte Leute. Die jungen Leute, die sollen sich entweder auf die Fresse hauen oder sollen zum Bund gehen. Dann lernen die mal, wie das Leben wirklich funktioniert. Die sollen ja aufhören, im Internet ihren Hass rauszulassen. Die sollen jetzt mal sich auf die Fresse hauen, auf den Dom.
Ja, richtig schön. Aber das
hat uns
also
früher auch nicht geschadet.
Ich würde es mir auch nicht angucken, wenn ich das jetzt machen würde, weil ich kann schon, also ich gucke ja ab und zu mal hier, wie heißt es nochmal, Cagefighting und sowas alles.
MMA.
MDMA, genau. Und dann hauen die sich da gegenseitig so lange auf die Glocke, bis wirklich manchmal da so eine ganze Hautseite aufklappt und so. Ist schon ein merkwürdiger Sport, muss man sagen, auf Dauer. Und jetzt muss ich aber eine Sache sagen. Wer von euch glaubt auch, dass Tyson Fury echt eine Luftpumpe ist? Er hat den Kampf gegen den Ukrainer abgesagt, gegen der Typ ist echt eine Maschine. Der Ukrainer. Und die beiden hätten kämpfen sollen. Und jetzt hat Tyson Fury den Kampf wieder abgesagt. Ich bin mega enttäuscht, weil Tyson Fury hat für mich so ein bisschen Spirit zurück ins Boxen geholt, in Schwergewichtsboxen. Wenn einer dazu auch eine Meinung hat, kann er mir gerne mal schreiben. Ich bin da auch ein bisschen ahnungslos. Jan, lass uns kurz noch ein bisschen Musik raufpacken und dann hole ich mir einen zweiten Kaffee und dann kommen wir zum Hauptthema der Sendung heute, beziehungsweise deinem Hauptthema. Ich habe natürlich auch ein bisschen was dazu gestern noch gelesen und mir Sachen angeguckt, zum Beispiel Matthias Döpfner Interviews. Das machen wir jetzt alles gleich. Erstmal gibt's ein bisschen Musik. Heute Morgen, ich bin auf meinem Hausboot, liebe Leute, mache ich mir den ersten Kaffee und es läuft eine random Playlist und es ist etwas passiert, von dem ich nie gedacht hätte, es ist passiert. Ich finde auf einmal Sade gut. Sade läuft mit By Your Side. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr in meinem Alter seid. Mein Vater und meine Mutter, die haben Sade gehört und fanden das toll. Und die Musik, die Eltern hören, fand man immer scheiße. Mein Vater fand auch hier Black Velvet in a... Wie hieß das? Black Velvet in a... Meine, das ist so eine starke Frau und so. Das finden dann so starke Frauen, 80er-Frauen, so mit so Lederhosen, die so starke Stimmen haben und so. Das fanden so unsere Väter, glaube ich, ganz gut. Und so auch Cher in ihrer Phase mit... Turn Back the Time, wo sie dann Straff so rumliest.
Ja, auch haben wir mit Riccardo Simonetti letztens sehr ausführlich besprochen.
Haben wir genau, der ist ja auch nachgehört.
Übrigens, Riccardo Simonetti, der einzige Spotify-Podcaster, der Chair-approved ist. Da hat Chair so ein Gütesiegel, das steht uns noch, das werden wir wahrscheinlich nie bekommen. Wir werden niemals in die Aufmerksamkeitssphäre von Chair eingleiten, wie Riccardo Simonetti.
Höchstens von Flair, aber nicht von Chair.
Ja, wir sind Flair-approved, Riccardo ist Chair-approved. Und das ist das Schöne bei Spotify, der Spagat zwischen den Welten, da ist einfach alles möglich. Joe Rogan auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch irgendwie der
Die Kaulitz-Brüder.
Die Kaulitz-Brüder und der Antifa-Podcast Hamburg Altona. Alles ja, möglich.
Ist, best of all worlds auf alle Fälle. Ja, und dazu muss man sagen, Riccardo Simonetti ist auch der einzige Podcaster, der es jetzt geschafft hat, obwohl er am kürzesten überhaupt einen Spotify-Podcast hat, sich schon ein Haus auf Mallorca zu kaufen, wie ich gerade in seiner Insta-Story gesehen habe.
Aber lass uns nicht wieder, weil da würde ich jetzt wieder anfangen, den Moralischen zu machen. Weil aber wahrscheinlich ist einfach eine andere Kultur und einfach, das sind die 10 Jahre Unterschied oder 12 oder fast 20 Jahre Unterschied zwischen euch, dass dass man das vielleicht einfach macht inzwischen und dass einem da nicht so, das nicht so komische Gefühle bereitet. Ich würde es never ever machen, auch das so im Detail alles zu zeigen, aber ich würde mir, also ganz abgesehen davon, dass ich niemals ein Haus auf Mallorca haben wollen würde, aber das ist, die Menschen sind verschieden, jeder Jack ist anders, jeder soll
jeder
nach seiner Fasson.
Komplett anders.
Wie Matthias Döpfner sagt, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und das hat er von Fritz II, wie er selber sagt, mehr dazu gleich. Entschuldigung, jetzt habe ich dich echt
ganz
unterbrochen.
Ganz kurz dazu, ja, ich habe dann natürlich gleich gegoogelt, was ist eigentlich aus Sade geworden, ja? Und dann eine ganz einfache Nachricht, die mir äußerst, du machst die gleich zur super sympathischen Frau D, Sade zur Frau D. Sade lebt heute zurückgezogen auf dem Land westlich von London. Dort beackert sie, wenn sie nicht gerade auf Konzertreise ist, mit großer Leidenschaft ihren Garten und wird gelegentlich mal von Fans beim Einkaufen im Supermarkt fotografiert. Ich finde, das ist das Schönste, was man über eine Frau, die jenseits der 60 ist, Musikgeschichte mitgeschrieben hat und irgendwie ihren Frieden gemacht hat. Das ist die schönste Information, die ich hören kann. Sie liebt ihren Garten, geht ab und zu einkaufen und spielt Konzerte noch. Was willst du anderes machen? Klingt wie ein glückliches Leben. Sade mit By Your Side hat mich heute Morgen total gecatcht irgendwie. Frag mich nicht, wieso. Vielleicht ist auch die ganze Kindheit in mir nochmal abgelaufen. Packe ich heute auf die Liste. Dann habe ich meinen lieben und alten Freund und Produzenten Moses Schneider neulich besucht und der hat mir einen Song vorgespielt, den er gerade produziert hat mit einer Band namens Tigermilch. Der Song heißt Liane W. Und normalerweise macht die Band echt andere Musik. Aber das ballert, das ist so ein durchgefeierter Rio Reiser von der Stimme her. So ein krasser, derber Song. Also wirklich ein derber Song. Den möchte ich euch gerne ans Herz legen. Und dann habe ich auch noch meinen anderen alten Freunden und Produzenten Sven Meyer besucht und habe gefragt, was machst denn du gerade für Musik? Und er meinte, ich produziere einen jungen Songwriter namens Jules Atlas. Und ich so, cool, lass mal hören. Und er hat mir den Song Lockers vorgestellt. Der ist gerade, glaube ich, auch rausgekommen. Und ich fand den ganz großartig. Ein junger Songwriter namens Jules Atlas mit Lockers packe ich auf die Liste. Tigermilch mit Liane W. Und Sade mit By Your Side. Und dann ganz zum Schluss noch, Jan. Es ist wirklich krass. Ryuichi Sakamoto ist gestorben. Der Komponist, der auch echt Musikgeschichte geschrieben hat. Seine allererste Band hieß, glaube ich, Yellow Magic Orchestra. Und das ist eigentlich das, was Daft Punk Jahre später gemacht haben. Also die Anleihen, da ist so viel Techno, so viel Elektronik drin. Sowieso in japanischer Musik findest du so viele Sachen, die jetzt gerade aktuell sind. Und das muss ich euch unbedingt auch noch mit auf die Liste packen. Yellow Magic Orchestra war die erste Band von ihm. Und der Song Rydeen, R-Y-D-E-E-N, den müsst ihr euch anhören. Was für ein geiler Song. Und wenn ihr den gehört habt, hört ihr euch die ganze Platte nochmal an. So, da habt ihr ordentlich jetzt was zum Hören. Viele verschiedene Sachen. Und hast du
zwei,
auch noch was?
Ja, zwei Songs habe ich auch noch. Und zwar sind es zwei deutsche Songs. Zum einen von den Goldenen Zitronen. Der Song Für immer Punk.
Ja,
und
super.
Es sind zwei Songs, die natürlich auch an das Medienereignis, was mich diese Woche, was mich emotional am meisten bewegt hat, angeknüpft sind. Also Für immer Punk, das ist, glaube ich, die Verteidigungslinie des größten Verlegers aller Zeiten, dass man ab und zu natürlich auch mal im Umgangston hinter den Kulissen spricht. Man ist ein Rocker, man ist ein Roller, man ist ein Mover, man ist ein Shaker, man hat eine ungewöhnliche Kommunikation. Man ist im Grunde genommen, auch wenn man 1 Milliarde Euro auf dem Girokonto hat, ist man immer noch Punk, für immer Punk. Vom Album, das ein schöner Albumtitel, Porsche Genscher, Hallo HSV, aus dem Jahr 1987.
Ja, das ist die Eröffnungsplatte, der Debütalbum der Goldenen Zitronen, großartiges
Album. Und da sehe ich
Album.
Eigentlich ab einer gewissen Uhrzeit, ab einem gewissen Kokainpegel, auch die halbe Führungsetage von Springer zu tanzen und sich irgendwie immer noch als unangepasste Punker fühlend. Und dann noch dazu, weil ich habe schon einen großen Telefonsong, der ist schon auf der Fidi und Bumsi-Playlist, nämlich von Raf Camora und Bones MC, Nummer unterdrückt, finde ich einen fantastischen Song zum Thema Telefonkultur, der eigentlich Ursong auf Deutsch zum Thema, wie man mit dem Telefon umgehen sollte, stammt aus den 90er Jahren von einem Mann, der sich schon früh mit diesem progressiven Kommunikationsmittel und den Risiken, die es bergen kann, beschäftigt hat. Es handelt sich um den Song Telefonmann von Helge Schneider. Ich habe es letztens noch gesagt. Ron DeSantis, der Konkurrent
von Jürgen von der Lippe Telefon.
Nein, der ist von Mike Krüger zusammen mit den Gebrüder Blattschuss.
Ey, das ist auch eine der beschissensten Sachen. Jürgen von der Lippe, den ich sehr schätze und sehr mag für viele Sachen, die er gemacht hat, hat einen Gag, wo er Helge Schneider versucht zu imitieren auf der Bühne.
Ja,
und das ist so beschissen.
Das ist so beschissen. Telefonmann und
ich habe auch noch einen.
Das ist doch noch
Telefonmann und unterdrückt, ja. Wo du gerade Goldene Zitronen sagst, möchte ich auch noch den Song Schmeiß es weg von den Goldenen Zitronen draufpacken, von der Platte Fuck You, ihrer letzten richtigen Punkplatte, bevor die experimentelle Musik gemacht haben. Und die legendäre Textzeile: Für immer Punk schreit dein Maul und dein Oberlippenbart glänzt im Licht. Das fand ich einfach so ein geiles Bild. Das ist in diesem Song vertreten, diese Textzeile. Und Schmeiß es weg muss auch noch rauf, genau.
Olli, wir sind gleich wieder da, liebe Festies und Flauschis da draußen. Es ist unsere neue Community-Name, die Festies und Flauschis. Wobei ich aussuchen könnte, ob ihr die Festies oder die Flauschis seid oder die Spotify-Is. Und dann werde ich hier, ich hab so Sachen auf dem Zettel.
So, ich mach mir kurz die Füße, dann kann ich mir die Füße machen, wenn du gleich loslegst.
Und ich muss nochmal groß und zwei Telefonanrufe führen und dann sind wir gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Bis gleich hier bei Spotify. Spotify.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und Flauschig.
Es ist Sonntag, der 16. April. Hier ist Fest und Flauschig, die große Sonntagsausgabe. Mir zugeschaltet Jan Böhmermann, der sich in Innsbruck befindet,
Hallo.
Zwischen den Bergen,
ja.
Mit Helikopter gelandet ist, mit Antonia aus Tirol zusammen und dort jetzt ein paar Tage rumreisen wird. Du bist in blendender Laune, ich auch, Jan, tatsächlich. Wir haben so ein bisschen Urlaub gemacht, wir haben uns was gegönnt und trotzdem sind wir so professionell und machen hier diese Sendung. So
ja, und die MedienexpertInnen unter Ihnen, liebe Zuhörer, werden sich jetzt fragen, ja, aber wie kann das denn sein? Der Kult Böhmi hat doch am Freitag seine ZDF-Show rausgeschmettert. Wie kann er denn gleichzeitig in Graz oder in Innsbruck sein? Ja, es gibt das Mittel der Voraufzeichnung, indem man nämlich sagt, passt mal auf, Leute, wir machen jetzt eine Woche Urlaub, indem wir jetzt am Karfreitag, quasi einen Tag vorher, haben wir eine Sendung aufgezeichnet, außer Konserve. Und wir haben am Freitag eine Sendung gemacht über Innenstädte, über die toten Innenstädte. Und dass man immer wieder in der Zeitung liest, die Innenstadt stirbt, seit 30 Jahren. Und man geht in die Innenstadt und fragt sich, ja, woran das wohl eventuell liegt, weil einfach alles scheiße ist in der Innenstadt. Und dann haben wir eine Sendung zugemacht, die war aufgezeichnet. Die ist schon eine Woche alt gewesen. Deswegen auch nichts über Matthias Döpfner drin. Das werden wir jetzt hier gleich ausführlich ausbreiten.
Ja, das machen wir ausführlich. Mit den Innenstädten finde ich sehr interessant. Ich war gestern Abend nämlich noch in der Mönckebergstraße in Hamburg.
Schön.
Und es ist wirklich so witzig, wenn um 20 Uhr die Geschäfte zumachen, ne? Auch wenn es noch so tragisch klingt, kommen aus allen Ecken Obdachlose und Leute und haben dann die paar Stunden für sich in der Mönckebergstraße, um sich da aufzuwärmen, in irgendwelchen Schaufenstereingängen zu liegen oder ähnliches. Die Stadt ändert sich innerhalb von 30 Minuten. Diese voll beschäftigte Straße, in dem die Leute einkaufen, shoppen gehen. Es gibt ja auch kaum Wohnen, also es ist ja in vielen Innenstädten so, gibt dort keine Möglichkeit, also es wohnen da keine Leute, kaum in der Mönckebergstraße, sondern man fährt dorthin, man fährt in die Stadt, wie wir in Hamburg immer gesagt haben, wenn man in die Mönckebergstraße fährt. Man fährt in die Stadt und ist dann 20 Minuten mit der U-Bahn gefahren und war dann da. Und es ist wirklich eine abgefahrene Atmosphäre, die da auftaucht, als wenn all die Leute, die wie gesagt wohnungslos sind oder auch Junkies und alles, auf alle Fälle aus all ihren Löchern kommen und sich auf einmal dort dann
das,
breit machen können
für ein paar
Stunden, bevor es am nächsten Morgen wieder losgeht.
Haben wir auch thematisiert übrigens, dass Hamburg tatsächlich die deutsche Hauptstadt der Wohnungslosigkeit ist. In Hamburg nach offiziellen Zählungen 2000 Wohnungslose, in Wirklichkeit sind es viel, viel mehr und die Stadt Hamburg versagt seit Jahren gezielt darin, Obdachlose zum einen von der Straße zu holen, die Angebote, die es da gibt, die Straßensozialarbeit ist total unter Druck und obwohl die Stadt so ein Programm aufgelegt hat, kriegen sie es halt nicht richtig geschissen, muss man auch mal sagen, die Stadt der Millionäre, ne? In keiner Stadt gibt es so viele Einkommensmillionäre wie in Hamburg und in keiner Stadt gibt es so ein großes Problem mit Wohnungslosen und auch immer dann zu sagen, ja, die komischerweise die Obdachlosen oder die Wohnungslosen kommen nur dann raus, wenn die Geschäfte zu haben und dann eben die ganzen oder Einzelhandelstreibenden, die dann sagen, ja, wenn die nicht, die Obdachlosen, die sorgen dafür, dass die Leute hier verschwinden, dann gibt es sogar einen Weckdienst, die werden morgens um 7 geweckt, damit die verschwinden, wenn die ersten Kundinnen kommen. Es ist echt weird und vor allem, warum ist die Innenstadt synonym für, man Innenstadt bedeutet, man geht einkaufen. Wer macht das denn eigentlich noch? Wer fährt denn noch in die Innenstadt zum Einkaufen? Und warum sollte man in die Innenstadt fahren, wenn man da nicht einkaufen möchte? Es gibt absolut keinen Grund, in die Innenstadt zu fahren, außer wenn man einkaufen möchte. Und das kann man alles im Netz machen. Und es gibt keine Idee von Innenstädten, sich mal was Neues einfallen zu lassen. Zum Beispiel Bäume aufzubauen, mal vernünftige Spielplätze, mal die Pflaster rauszureißen, mal ein paar Pflanzen, da Bänke, wo man sich hinsetzen
vollkommen
kann.
Richtig.
Es ist echt scheiße. Und überall gleich. Wir haben den Gag in der Sendung gemacht, dass man, wenn man Fotos von Fußgängerzonen zeigt, dass du nicht weißt, in welcher Stadt das ist, weil es alles so austauschbar ist. Du kannst keine Fußgängerzone in Garmisch-Partenkirchen sein, das kann in Gelsenkirchen sein, es sieht alles exakt gleich aus. Alles exakt gleich.
Es sieht exakt gleich aus und es ist auch immer die gleiche Atmosphäre da. Wenn die Leute weg sind, die das Geld reinbringen tagsüber, dann kommen die armen Leute. Ganz komisches Bild irgendwie, ja, was sich da abgibt. Ich wollte gerade noch eine Mail verlesen, die ich jetzt gerade nicht finde. Aber ich kann nur so viel sagen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe vor einem Jahr diese Dokumentation gemacht, Sound of Germany. Und da habe ich auch am Hamburger Hauptbahnhof mit einem wohnungslosen, heroinabhängigen Menschen gesprochen, der mir so sympathisch war. Und der dort war, der damals ein Methadon genommen hat, gekämpft hat gegen seine Sucht und dort immer zu dieser Methadonstelle gegangen ist. Den habe ich einen halben Tag beziehungsweise 2-3 Stunden begleitet, habe ein langes Gespräch mit ihm geführt und habe tatsächlich vor ein paar Tagen eine Mail von ihm bekommen, dass er eine Wohnung gefunden hat, dass er seine Drogensucht bekämpft hat und dass es ihm momentan gut geht. Ich werde das alles nochmal kurz vorlesen hier, wenn ich das nächste Mal diese Mail gefunden habe. Ich bin gerade unterwegs und habe nur meinen Zweitrechner, klingt geil, aber den Rechner, der schon so Schrott ist, dass ich ihn mit auf Reise nehme, mein altes MacBook hier. Und dort kommen nicht alle E-Mails an. Deswegen werde ich das in den nächsten Tagen nochmal nachtragen. Eine Nachricht, die mich wirklich glücklich gemacht hat, weil der Typ unfassbar sympathisch war. Könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr wollt, bei Sound of Germany. Wenn ihr denn da reinkommt in die ARD-Mediathek, ganz tief müsst ihr da graben und dann an den gesichtstätowierten Türsteher vorbei, der euch dann irgendwie einen Code gibt. Da könnt ihr eine halbe Stunde dann nochmal die Doku gucken. Das nur nochmal nebenbei, wollte ich erzählen. Finde ich bestimmt nochmal die Mail hier. Sorry, dass ich das jetzt nicht direkt vorlesen kann. Aber hat mich sehr gefreut.
Er wird es. Aber es wird noch viel schlimmer für Deutschland. Es ist ein ständiges Downgrading. Schröder, Merkel, Söder, das sind Leute, die hätten früher nicht mal eine Sparkasse führen dürfen. Ich wandere aus. Das ist eine Nachricht des größten Verlegers aller Zeiten. Matthias Döpfner, der Chef des Axel Springer Verlages, ein großer, mächtiger Verlag in Deutschland, der Chef von Bild und Welt, den ehemals diskursbestimmenden Medien in Deutschland. Und diese SMS sind geleakt worden oder lagen der Zeit vor. Und am Donnerstag gab es diese Veröffentlichung. Und zumindest, ich sag mal so, meine Bubble, die sich für sowas sehr interessiert, auf mehreren Ebenen wird darüber gesprochen. Ich würde das jetzt eigentlich alles gar nicht so gerne wiedergeben wollen, weil ich glaube, das ist schon ziemlich durch.
Ich will mal eine Zwischenfrage stellen. Mhm. Also das ist natürlich ein absolutes gefundenes Fressen, ist ganz klar. Aber hat denn irgendjemand was anderes erwartet von Matthias Döpfner nach dem all den Jahren? Hat jemand gedacht, dass da ein richtig feiner Kerl hintersteckt, den sich selber, den das alles wehtut, was er da machen muss? Er will das ja gar nicht. Er will ja gar nicht diese Hetze, er will diesen Sexismus, er will diesen ganzen verachtenden Klassenkampf ja gar nicht vorantreiben, sondern er will eigentlich Frieden auf Erden. Er will eigentlich mit dem Dalai Lama an der Zunge saugen und eigentlich eine ganz
kurze Seitengeschichte, dass wir das einfach angesprochen haben, dass das einfach mal kurz in der Welt war und sich keine Sau dafür interessiert, dass der Junge.
Nö, also mich interessiert es immer noch.
Ich finde immer noch wahnsinnig. Ja, aber dass der Junge ungepixelt in weltweit auf den Zeitungen war und dass der Dalai Lama davongekommen ist, quasi sexueller Missbrauch vor laufender Kamera eines deutlich minderjährigen Jungen als
ich glaube, dass der Junge gern ganz kurz, dass der Junge da fotografiert wurde, liegt wahrscheinlich daran, dass das ich weiß nicht, in welchem Land das passiert ist, aber es war das nicht in Indonesien oder ähnliches? Ich habe keine Ahnung, dass dort vielleicht die Bildrechte oder ähnliches nicht so verankert sind oder das ist
ja, man kann
so
doch voll. Man kann den doch pixeln bei uns in Deutschland.
Man könnte den hier, das wäre dann natürlich Frage der deutschen Medien, den zu pixeln. Mhm. Haben sie nicht gemacht, haben sich gedacht, ach come on, im Internet ist der überall schon zu sehen. Keine Ahnung, was da die Logik hinter ist. Ich fand das Bild, wo er die Zunge dem gegenüber raussteckt, einfach so eklig und absurd.
Das ist sexueller Missbrauch vor laufender Kamera und der kommt mit einer Entschuldigung davon oder was?
Das ist sexuelle Nötigung, sagen wir mal so.
Das ist sexueller Missbrauch,
eines Minderjährigen.
Also, ja, bitte.
Ja, er hat ihn... Ja, zum Glück hat der Junge nicht an seiner Zunge gesaugt, ne?
Ja.
Ich fand das auch nicht. Das ist auch so eine absurde Nachricht, wo auch gar nicht, wo du außer sagst, wahnsinnig eklig und wahnsinnig. Und vielleicht sollte auch der Dalai Lama vielleicht mal den Umhang abgeben an einen jüngeren Dalai Lama, der vielleicht irgendwie inzwischen ein bisschen mehr up to date ist.
Aber es ist so ein bisschen so wie Matthias Döpfner. Im Grunde genommen, er ist der Dalai Lama. An wen soll er denn, wovon soll er denn zurücktreten? Der Papst tritt ja auch nicht zurück, nur weil er da ein paar Missbrauchsgeschichten in Bayern irgendwie in den 60er Jahren am Laufen hat, wo er irgendwie so eine schlechte Figur gemacht hat. Der Dalai Lama ist im Grunde genommen...
Ja, ist jetzt auch ein bisschen schwerer Vergleich. Kommen wir zu Döpfner.
Der Dalai Lama der deutschen Medienlandschaft, er kann im Grunde genommen machen, was er will. Ihm gehören etwas mehr als 20% des Springer Verlages. Er hat von Axel Springers Erben Friede Springer.
Hat er nicht komplett die komplette Vollmacht bekommen?
Nein. Alles? Also die Mehrheitsverhältnisse sind schon so, er ist nicht der Mehrheitseigner des Axel Springer Verlages. Friede Springer hat immer noch knapp 1% mehr Anteile. Es gibt außerdem noch den Großinvestor.
Sicher?
Ja, ganz sicher. KKR, okay. ein amerikanischer Investor. Es gibt noch einen kanadischen Pensionsfonds. Also er ist da schon nicht alleine und er muss sich schon, glaube ich, auch noch gegenüber seinen Gesellschaftern rechtfertigen. Und du hast natürlich völlig recht. Wer hätte gedacht, dass Matthias Döpfner so denkt? Ja. Wer hätte gedacht, dass der Typ, dessen Zeitungen so eine Scheiße schreiben und quasi die Gesellschaft so fortlaufend und so gezielt und so zynisch spalten, dass der anders drauf ist als seine Zeitungen? Wer hätte das gedacht? Das Schöne ist oder das Spektakuläre ist, zum einen erstmal, dass er es aufschreibt. Also, dass er wirklich, man kann ja sowas denken, aber wie dumm muss man sein, das einfach selbst dem engsten Vertrauten einfach aufzuschreiben? Das war übrigens, also, ohne da jetzt in alten Kamellen zu wühlen, ne? Also man kann ja zynisch sein, man kann irgendwelche komischen, weirden Maskendeals abziehen, aber das dann quasi zu verschriftlichen und da quasi mit diesem Zynismus den nach außen zu tragen, das ist schon ziemlich verrottet so. Und dann guckst du dir diese SMS an und denkst so, Alter, du Typ, du führst ein milliardenschweres Unternehmen, was ist denn das für eine Kommunikation? Du bist der Chef des Deutschen Verlegerverbandes und du kriegst nicht mal einen geraden Satz hin, Alter. In welchem Zustand schreibst du denn deine SMS? Selbst an deine engsten Vertrauten, also ich hab auch manchmal Rechtschreibfehler drin in der SMS, auch an enge Kolleginnen und Kollegen, aber Alter, so ein runtergerotztes, größenwahnsinniges Ding, da hast du ja also absolut gar keinen Halt
mehr. Ich denke
mal,
da waren vielleicht schon zwei, drei Flaschen Weißwein auch schon im Spiel.
Kann sein, oder vielleicht einfach ein neues Vulva-Gemälde gekauft und dann im Eifer irgendwie des Testosterons da nachts nochmal solche SMS verschickt. Ich will das alles gar nicht wiedergeben. Diese SMS ist ein sehr langer Artikel von Katrin Gilbert und Holger Stark in der Zeit. Ich kann mir vorstellen, es ist wahnsinnig schwer, das zu verifizieren. Die Zeit ist ein seriöses Medium und ich glaube, die haben einiges daran gesetzt, das zu verifizieren, dass es sich wirklich um SMS von Matthias Döpfner handelt. Weil, ich meine, wenn ich glaube, es ist Kommunikation zwischen zwei Personen. Einer davon ist Matthias Döpfner. Und wenn du dich fragst, okay, wer könnte die Quelle sein?
Entweder hat jemand. Andere Person ist auch Matthias Döpfner. Er hat sich selbst geschrieben, um sich seine eigene Meinung zu bestätigen. Er hat sich selber nochmal seine eigene Meinung als zweihändig geschickt.
Also das Ding ist, und dass er sowas denkt, finde ich, also nur mal weiteres Zitat. Ich lese mal kurz einen kleinen Absatz vor. In einer Nachricht vom 8. Oktober 2019 denkt Matthias Döpfner darüber nach, zu 39 Jahren Mauer einen Text zu schreiben. Jetzt sind wir schon im Zitat. In dem ich die Wiederaufung der Wiedervereinigung fordere. Er meint wahrscheinlich Widerrufung, ist ein Tippfehler. Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Ne, also das ist der Typ, der mit Angela Merkel und den Mächtigen der Welt am Tisch sitzt. Und das denkt er wirklich. Oder ein weiterer Absatz. Kann man.
Also von dir habe ich auch schon nicht so schöne Sachen über Ostdeutschland gehört. Ja.
Bei mir, meine Liebe zu Ostdeutschland beruht genau wie mein
Hass. Steht auf einem ganz anderen Zettel.
Genau wie mein Hass auf Ostdeutschland ist erstens gegenseitig begründet, ist offen artikuliert. Ich sag Ostdeutschland wenigstens offen ins Gesicht, was ich von ihm halte. Und Ostdeutschland sagt mir das offen ins Gesicht, zum Beispiel in Form der Fankurve von Dynamo Dresden auch wieder zurück. Das ist offenes Visier. Man kann sich gegenseitig scheiße
finden. Ich will trotzdem sagen, wenn ich da ganz kurz so bei meinen, als jahrelang im Ostdeutsch tourender Mensch, muss ich dir wirklich sagen, dass da auch deine Meinung dazu nicht richtig ist. Weil ganz ehrlich, ich freue mich schon wieder auf die Konzerte, die jetzt im Osten stattfinden, weil es ist nun mal tatsächlich Fakt, und das muss ich sagen, dass da wahnsinnig viele geile, korrekte Leute leben, die auch momentan den Wessis ganz schön vormachen, wie man nämlich ein cooler Typ sein kann oder ein cooler Mensch sein kann, mit guten Ansichten, auch unabhängigen Absichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da so viele gute Leute. Mein halbes Umfeld besteht inzwischen aus Ossis, sage ich jetzt einfach mal. Sei es vom Management bis zu Ärzten oder Ähnlichem. Ich fühle mich da sehr wohl. Und ich kann mich da in diesen Kanon nicht einbringen, obwohl ich natürlich bewusst klar bin, dass es da auch viele Problemfaktoren gibt, überwiegt für mich im Ostdeutschland immer noch das Gefühl von geilen Leuten. Das ist wirklich so, das ist auch kein Geschleim.
Als wir diese Sendung gemacht haben über Innenstädte, wir konnten kaum Innenstadtfotos aus Ostdeutschland nehmen, weil man immer erkannt hat, welche Stadt es ist. Also muss man auch mal sagen, da hat schon der Solidaritätsbeitrag und 30 Jahre Aufbau Ost hat schon einen ordentlichen Beitrag dazu beigetragen.
Wir haben denen überall ein Lidl geschenkt, die haben genug Lidl jetzt und Netto.
Die Fußgängerzonen sind fantastisch, weil es gibt so schöne alte Häuser, die so schön renoviert sind, diese tollen Marktplätze, diese tollen Fassaden. Es sieht eigentlich alles toll aus. Also unsere Innenstadtsendung war hauptsächlich so eine westdeutsche Innenstadtsendung, weil wenn du jetzt keine Ahnung, in Greifswald ein Foto von einer Fußgängerzone machst, da siehst du, dass es Greifswald ist, weil es einfach eine wunderschöne Stadt ist. Ist einfach, oder Stralsund oder so, keine Ahnung.
Ja. Also ist halt nur kaum jemand da. Du kannst halt also, das Schöne ist im Osten, was die jetzt haben, du musst dich beim Bäcker nicht mehr anstellen wie in den 80ern und 70ern und 60ern. Es ist einfach niemand mehr da.
Das ist wirklich schön. Bedient. Der Vorteil ist, dass keiner in Ostdeutschland ist, dass man das Tolle ist, dass die Schlangen beim Bäcker so kurz sind.
Als ich vor 15 Jahren nach Berlin gezogen bin, oder vor 17 Jahren, habe ich die ersten 3-4 Jahre, wenn ich dann so Zeit hatte, immer Ausflüge nach Eisenhüttenstadt oder irgendwo hingemacht.
Ah, das weiß ich noch, wo du gesagt hast, du warst in Eisenhüttenstadt am Wochenende mit dem Auto. Olli ist wieder weg, habe ich dann irgendwie von deinem privaten Umfeld gehört. Wo ist er denn? Weiß man nicht. Und dann kamst du zurück als komplett neuer Mensch, tätowiert, hinten irgendwie so eine schwarze Sonne auf dem Rücken. Ich war in Eisenhüttenstadt am Wochenende.
Es ist total abgefahren, dass du da wirklich denkst, es ist Samstagnachmittag und es ist komplett leer hier. Es ist wirklich eine abgefahrene Atmosphäre. Aber wie gesagt, ich freue mich vor allem mal wieder in Magdeburg zu spielen. In Magdeburg, auch eine Stadt, in der ich viele Jahre gespielt habe. Vor vielen Leuten, mich armdrücken gemacht habe mit Gustav von Tokyo Hotel nach dem Konzert und alles. Wirklich
Gustav von
gute Erinnerungen in diese Zeit. Ey. Ich bin jetzt gerade, freue ich mich total auf Tour zu gehen. Da muss ich mal ganz kurz sagen, ich war jetzt so lange nicht auf Tour. Ich bin wie ein unruhiges Tier gerade. Freue mich voll auf die Bühne zu gehen. Das Einzige, was mich nervt, ist die Angst davor, inzwischen mit 49, dass man leichter krank wird. Der größte Albtraum wäre für mich jetzt noch krank zu werden. Deswegen
befinde ich mich
in geschlossenen Räumen.
An Mai Kantereit mussten zwei große Auftritte absagen. Finde ich auch ein ganz schlimmes Subgenre bei Instagram, die Tourabsage. Wie man das irgendwie Fans verklickert in der Insta-Story und was man Text dann irgendwie zusammennagelt, finde ich, kann man eine ganze Sendung zu machen. Lass uns mal kurz wieder zurückkommen, du bist die starke Stimme Ostdeutschlands, man merkt es. Diese Sendung ist im Grunde genommen fest und flauschig, ist im Grunde genommen, das sind zwei Adjektive, die passen auf Ostdeutschland. Wir sind wir sind der Hafenfall Ostdeutsche. Klar, es gibt ab und zu mal ein bisschen Schellen, aber so ist es im Leben. Die Liebe ist da, der Hass ist da, aber es wird offen ausgetragen. Anders jetzt aber der größte Verleger aller Zeiten, Matthias Döpfner. Und das ist das Ding, wo es wirklich erstmal problematisch wird. Du kannst ja nicht quasi einen verlegerischen Anspruch haben für Gesamtdeutschland und dann sagen die Ostdeutschen, die ficken mich alle an, die nerven mich, die kriegen sowieso nichts gebacken. Was aber auch grundsätzlich auch nochmal kann man als Meinung haben. Schwierig finde ich nur, jetzt mal nur Stilkritik. Zum einen die Rechtschreibfehler, Alter, komm mal klar. Und
Ich glaube, da war Alkohol im Spiel.
Der ist in einem Alter, wo der sich von seinen Kindern mal Autokorrektur einstellen lassen kann. Und die Frage ist natürlich, und das ist eigentlich das eigentliche Ding, das Eingreifen eines Medien-CEOs in die redaktionellen Abläufe. Ich arbeite ja auch in einem Medienbetrieb, jetzt nicht bei, also Spotify ist ja auch ein Medienbetrieb, aber da ruft einen ja nie einer an, da kriegt man keine inhaltliche Direktive, da haut man immer nur raus und ab und zu kommt mal irgendwie ein Like von Daniel Eck aus Stockholm und das war's.
Selten.
Aber im ZDF beispielsweise, also ganz ehrlich, wenn es im ZDF Hierarchinnen oder Hierarchen gäbe, die sich so verhalten würden gegenüber Chefredakteuren oder Redaktionsleiterinnen und Redaktionsleitern wie Matthias Döpfner und dann nachts irgendwelche SMS schreiben mit irgendwelchen Direktiven, in welche Richtung man das Medium lenken soll, da würde Lerchenberg brennen. Und klar kann man jetzt sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja, ist ja auch nicht privat finanziert, sondern ist gemeinnützig finanziert. Da muss man eh auf eine Ausgewogenheit achten. Ja, aber auch ein Verlag wie Springer, da ist die Glaubwürdigkeit das Allerwichtigste. Kann der Verlagschef, nachdem er da mit Peter Thiel zusammengesessen hat, sagen, stärke mal die FDP. Und das ist ein toller Absatz.
Ist Eingriff in die politische Wahl. Das ist einfach Manipulation.
Das hat Axel Springer auch gemacht. Er hat auch mal nach außen kultiviert getan und hat dann immer innen drin auch alles geschenkt.
Ich muss aber ganz kurz mal eine Frage. Ich finde irgendwas an Friede Springer ziemlich faszinierend und auch interessant an dieser Frau. Ich glaube auch, dass die einen ziemlich klaren Blick immer noch auf viele Sachen hat. Wie geht's der jetzt damit? Ja. Bereut die das? Nee, ernsthaft, wie geht's dir damit?
Das weiß ich nicht.
Meinst du, die bereut es oder meint die, ey, der Matthias, der hat immer korrekt, der hat nie betrogen beim Billard, beim Tischbillard oder hier irgendwie, der war immer ein guter, beim Dart hat er auch irgendwie immer, war der immer ein feiner Kerl. Keine Ahnung.
Lass mich kurz, damit auch die Leute mit ins Boot geholt werden, die keine Ahnung haben, worum es geht. Ich würde einen Absatz gerne noch vorlesen und dann diese Frage, der Frage nachgehen. Der Absatz aus dem Zeitartikel, Subüberschrift, kann man noch mehr für die FDP machen? Ich zitiere den Artikel. Vor allem an FDP-Chef Christian Lindner richtet Matthias Döpfner große Erwartungen. Zitat Döpfner. Er ist wieder aus seinen SMS. Er muss öffentlich erklären, dass er Koalition unter grüner Führung ausschließt. Dass er nur mit CDU koaliert. Das so wichtig. Und er muss Wähler von der AfD holen, AfD kleingeschrieben. Habe gestern mit ihm Abend gegessen. Er hat zu viel Angst. Aber das ist dennoch die einzige...
Er hat zu viel gegessen.
Also Döpfner über Christian Lindner, er hat zu viel Angst. Ja. Aber das ist dennoch die einzige Chance, um den endgültigen Niedergang des Landes zu vermeiden. Jetzt am 12. August 21, 6 Wochen bis zur Bundestagswahl, legt Matthias Döpfner nach. Er fordert, jetzt schreibt er wieder an eine Person in der Hierarchie des Axel Springer Verlages, mutmaßlich die Quelle dieser SMS. Ich weiß nicht, wer das sein könnte. Kann man noch mehr für die FDP machen, fragt Matthias Döpfner. Die sollten 16% mindestens kriegen. Lindner muss mutiger werden. Und Koalition nur SPD wäre deutlich besser als mit Grünen. Und so geht es in einem fort. Zwei Tage vor der Wahl drängt er Bild-Chef Julian Reichelt. Please stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt und dann Jamaika funktioniert. Also der... Einer der mächtigsten Verleger.
Er hat einen Plan,
drängt seinen Chefredakteur, dass er mit seinem Blatt eine Linie vertritt, um seinen politischen Zielen zu folgen. Und das Ganze, und da kommen wir jetzt zu Friede Springer, das kann man alles machen, das hat der große Axel Zierser auch gemacht, deswegen ist er angetreten, im Grunde genommen Politik zu machen und das nach außen als Journalismus oder als Journalismus zu verkaufen. Aber die Frage des Stils ist, glaube ich, eine, wo Friede Springer vielleicht nicht ganz treffsicher war in ihrer Entscheidung. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Döpfner im Zwiegespräch, der Typ ist 3 Meter groß, der hat irgendwie Willen voller Scheiden und Vulva-Gemälde, der tut einen auf Kunst und so, kommt aus der Mittelschicht, also ist ein Social Hopper, kann mit allen sprechen.
Nicht Mittelschicht, der kommt aus der
Oberschicht. Ganz bürgerliche Verhältnisse, ja? Vater mittelmäßiger Architekt, mittelmäßig erfolgreich, der hat sich wirklich hat sich von der Mitte ganz nach oben gearbeitet. So, ist jetzt Milliardär, und ich kann mir vorstellen,
ist er Milliardär eigentlich schon vor gewesen oder durch die Überleitung von Friede Springer
Milliardär geworden? Ich meine, er ist erst durch die Schenkung von Friede Springer Milliardär geworden. Und jetzt eben auch Anteilseigner seines eigenen Verlages, den er eben führt. Deswegen ist auch so ein Rücktritt zu vorne, was für ein Quatsch. Und ich kann mir vorstellen, dass Friede Springer, ich weiß nicht, ob sie ein Herz hat, ich glaube schon, sie ist ja auch eine emotionale Person, was man so hört. Und ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich sich nochmal fragt, ist mein Urteilsvermögen, war das wirklich richtig? Weil ich kann mir vorstellen, dass er ihr schon den Eindruck vermittelt, ich bin hier quasi die Wiedergeburt des Axel Zierser. Ich bin der Typ, der auf allen Hochzeiten tanzen kann, ich kann mit allen sprechen, aber und das ist eben die Frage, die persönliche Unzuverlässigkeit, wenn Friede aus dem Raum ist, dann kann ich mir schon vorstellen, ist er eben dann doch anders als Axel Zierser, dann zieht das glaube ich nicht so richtig durch und dann schreibt er offensichtlich solche SMS oder hängt mit Stucki von Barre rum irgendwie.
Ich denke, sie sind nicht mehr. Sind die nicht?
Nee, aber ganz, ja, Stucki übrigens, glaube ich, am 19. kommt sein Buch raus. Es ist keine einfache Zeit zur Zeit und was ich, dann würde ich das Thema auch...
Ich finde das, ganz kurz, das finde ich so geil mit Julian Reichelt. Erstmal schreibt Döpfner, Julian, du musst da ein bisschen Druck machen, irgendwie Jamaika ist wichtig. Und ein paar Wochen später platzt die ganze Blase mit Julian Reichelt. Hier ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und jetzt hat, glaube ich, Springer auch was eingeleitet oder eine Anzeige gegen Julian Reichelt. Der weiß ja auch nicht mehr, der wird ja von einer Welt in die nächste geschubst. Das waren doch eben noch meine Freunde, denkt sich der arme Julian.
Das ist wirklich, ich finde, das ist im Grunde genommen eines der großen Opfer in dieser ganzen Geschichte. Der arme Julian Reichelt,
der Bauernopfer,
der nichts gemacht hat, außer einfach seinen Job, der die Bild-Zeitung gelebt hat von Tag 1 und der dann
einfach... Ich wollte einfach nur, dass die Leute meine Zeitung lesen.
Ja, aber ich liebe doch alle Menschen und dann am Ende wird er so fallen gelassen und man muss mal, also wenn du dir diese SMS liest, nur mal weiteres Zitat, hier, mein Vorschlag, schreibt Matthias Döpfner an eine unbekannte Quelle, Friedensnobelpreis für Trump und Obama wieder wegnehmen, also er sagt Friedensnobelpreis für Trump und von Barack Obama soll man den wieder wegnehmen. Oder hier, mein Kompass geht so, Menschenrechte, keine Kompromisse, Rechtsstaat, Zero Tolerance und alles für die reine Lehre, Lebensstil, in Klammern, was Ficken und solche Sachen betrifft, Fritz 2, jeder soll nach seiner Fasson leben, ein völlig irrer Stil, oder hier, meine Mutter hat mich immer vor den Ossis gewarnt, von Kaiser Wilhelm zu Hitler und Honecker, ohne zwischendurch US Re-Education genossen zu haben. Das führt in direkter Linie zur AfD. Oder hier, über Angela Merkel. Keiner hat das Zeug dazu, Deutschland geistig und manageriell überzeugend zu führen. Der eine ist langweilig, aber gründlich. Merkel oder Söder. Der eine ist Laschet oder Söder. Der eine ist langweilig, aber gründlich und einigermaßen berechenbar. Der andere ist oberflächlich, opportunistisch und hat einen schlechten Charakter. Deshalb ist der erst das kleinere Übel. Also es geht an einem fort, es ist komplett Irrsinn.
Das habe ich auch alles gelesen. Ja, es ist komplett irre. Ich fand nur eine Sache gut, Jan, dass er meinte, wir sollten uns ja mal einlassen jetzt auf die Klimakatastrophe und einfach damit rechnen, dass es wärmer wird. Ich finde, das ist ziemlich logisch. Klingt für mich verständlich. Lass uns mal eine Sache zur Seite schieben. Klima, das ist einfach zu viel. Wir können nicht alles machen. Lass uns da doch einfach jetzt mal drauf einrichten, weißt du? Jeder kriegt mir die Nadel ins Haus.
Es ist so irre, wenn du im Internet abhängst oder anonym auf irgendwelchen Discord-Servern, es ist im Grunde genommen diese ganze Alt-Right reproduzierte Scheiße, die irgendwie aus dieser ganzen merkwürdigen amerikanischen Gun-Lover-Bubble nach Deutschland gekommen ist, die von irgendwie Martin wie heißt er noch, dieser österreichische?
Ey, Gun Lover Bubble ist
diese komische, diese identitäre Gun Lover Bubble.
Raus aus der Gun Lover
Bubble. Raus aus der Gun Lover Bubble ist der Titel der Sendung. Diese ganzen Identitären irgendwie vor 5 Jahren schon wieder gekeult haben und damit bei Twitter nicht weitergekommen sind. Jetzt ist Elon Musk auf den Zug aufgesprungen, hat, um das zu irgendwie propellieren, eine ganze Plattform für 44 Milliarden Euro gekauft. Also komplett.
Auf der du immer noch twitterst.
Ja, komplett, komplett Ballerballer. Und am Ende ist es das, was im Kern, im Kopf von dem größten Verleger aller Zeiten steckt. Das ist auf eine Art auch ein bisschen enttäuschend. Und ich finde, und jetzt komm, ich muss ein bisschen Promo machen. Jetzt, ja. du hast ja schon deine Tour gedroppt. Ich möchte auch was droppen. Und zwar, also nicht das Buch von
Stuttgart. Meine Tour muss ich nicht mehr droppen, Jan, die ist ausverkauft.
Ja, ey, darum gut. Geht's.
Ich hab nichts gedroppt.
Ey. Aber also was ich seit anderthalb Jahren, seit diese ganze Reichelt-Geschichte anfängt und ja. Immer hieß es ja so, dahinter steckt eine Verschwörung, dass es jetzt rauskommt, da hängen irgendwie irgendwelche dunklen Mächte zusammen, weil im Grunde genommen Döpfner und Reichelt und Porsche und diese ganzen Figuren, die machen doch alles richtig und wer was dagegen hat, der will sich verschwören und sowas. Es ist ein derartiger Irrsinn, wo man wirklich mal sagen muss, ey Leute, mach mal das Internet aus, kommt mal klar, drückt echt mal F5, weil es geht irgendwie um vernünftige Leute, mit denen ihr redet. Es gibt keine Verschwörung, ihr seid einfach durchgeballert. Und ich finde, in der Berichterstattung, auch weil es zum einen so zerfasert ist, kommen immer so ein paar Sachen zu kurz. Ich finde, es kommt zu kurz, was macht das eigentlich, diese Kultur in diesem Haus mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Jetzt mal wirklich, ich versuche mal ganz seriös zu sein, wirklich ohne Zynismus daran zu gehen und sagen, okay, das ist ein Riesenladen mit irgendwie 12 oder 16.000 Angestellten. Die sind ja nicht alle scheiße. Dennis Yücel, gutes Beispiel.
Feiner Kerl,
ist da hingegangen. So viele, dann doch irgendwie gute Leute, die es eigentlich nicht böse meinen, die vielleicht denken, okay, ich mach's aus finanziellen Gründen, aus emotionalen Gründen, aus was weiß ich für Gründen, warum ich das mache. Aber ich bin da jetzt beschäftigt, keine Ahnung. Und die sind ja nicht alle scheiße. So, die sind ja im Grunde genommen nicht alle scheiße. Wir hatten Paul Ronsheimer. Wir hatten den auch da schon sitzen. Na klar, ist ja auch nicht, ich sag mal, auch mit Vorsicht zu genießen. Hat sich ganz wenig zu Wort gemeldet. Ganz merkwürdig. Hat er bei dir angerufen die Woche?
Das dauert nicht mehr lange, dann ist Paul Ronsheimer bei einem anderen Medium. Und dann wird er nochmal in einem anderen Licht erstrahlen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
In welchem Medium denn? Was meinst du denn? YouTube auch?
Ich meine, bei einem anderen Arbeitgeber.
Meinst
irgendwann.
Du? YouTube?
Weiß ich nicht. Nee, YouTube glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ihm selber klar, dass man da einfach zu einer lächerlichen Freiheitskämpferfigur wird, die teilweise, ey, ist doch scheißegal, ob es hier dieser eine mit dem Bart da, wer ist der Kellner oder so, der da irgendwie, oder Julian Reiche, diese ganzen Leute, Ken Jebsen, die alle meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben, die sich alle so einen Account holen, die alle so Klartextsprecher werden, keine andere Meinung zu lassen. Das ist ja alles eh klar, dass das verlorene Säue sind. Sorry, wenn ich das so sage. Und ich glaube, dass Paul Ronsheimer sie ganz klar ist, dass er jetzt auch sieht, oh, mein lieber Kollege Julian Reichelt hat einen YouTube-Kanal, ich glaube, das mache ich nicht. Also da glaube ich schon, dass diese logische Kettenreaktion in seinem Kopf stattfindet.
Also. Ja, also ich sag mal so, wenn man sich dem Ganzen jetzt nicht zynisch nähert und wenn man sich versucht, die großen, die wirklichen Fragen zu stellen, neben diesen saftigen, also man kann natürlich sagen, gehört das in die Medien, muss man diese SMS jetzt so raushauen? Klar freut man sich auf das Buch von Stucki, ein Schlüsselroman, wo es irgendwie auch um die Beziehung zwischen ihm und Döpfner gehen soll und um das, was hinter den Kulissen los ist. Aber was ich interessant und spannend finde, ist, sich wirklich diesem Phänomen mal zu nähern und zwar seriös zu nähern, sich zu fragen, wie geht's eigentlich den Betroffenen? Was macht denn eigentlich so eine, wenn der mächtigste Verlag Deutschlands so eine Kultur hat, was sagt das zum einen über diesen Verlag aus, was sagt das aber auch zum anderen oder was macht das mit der Gesellschaft, in der dieser Verlag oder auf die dieser Verlag wirkt? Also wenn der Döpfner so einen Mitregierungsanspruch hat, dann ist das ja jetzt nicht nur raus, es ist jetzt zwar rausgekommen und schön dokumentiert, aber das ist ja auch am Ende nur die Spitze des Eisbergs, das ist ja die Jahre vorher auch schon gewesen, der saß schon 2005 mit Angela Merkel am Bankett herum und hat da fröhlich rein regiert. Und so ein bisschen zu verstehen.
Und es war ja auch schon vor ihm so. Ich meine, der Springer Verlag ist jetzt nicht erst seit der Übernahme von Matthias Döpfner der Verlag.
Exakt.
Ich meine, und die Sache ist, das ist eine lange Tradition, die seit über vielen Jahrzehnten stattfindet, über die sich viele aufgeregt haben. Und es gibt immer mal wieder Phasen in unserer gesellschaftlichen Phasen, wo wir einfach die Bild-Zeitung ignorieren. Und das auch sehr gekonnt und sehr gut, finde ich. Und dann gibt es ja Phasen, wo man sich drauf stürzt. Am besten wäre es ganz lange Zeit, den Verlag so lange zu ruinieren, die Welt nicht zu abonnieren, nicht die Bild zu lesen und auch nicht die Berliner Morgenpost und was alles noch vom Axel Springer Verlag vertrieben wird, um sich da ganz klar zu positionieren. Ich glaube tatsächlich, ich habe mir keine Bild-Zeitung gekauft und ich muss sagen, da war ich noch so ein sehr junger Mensch, als diese Geschichte mit Raimund Harmsdorf war, die mich immer noch einfach geprägt hat, dass jemand, ein Schauspieler gewesen, der hat der Seewolf gespielt, sie nannten ihn Mücke, war der böse Gegenspieler von Bud Spencer, der hatte psychische Probleme, Probleme, wollte nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt, hatte Angst auch, weil seine Kinder oder so Leute, Familie das nicht mitkriegen sollten, sich keine Sorgen machen wollten. Die Bild-Zeitung hat immer wieder drüber berichtet, könnt ihr euch den Wikipedia-Eintrag gerne mal drüber nochmal durchlesen. Und letztendlich hat er dann einen Suizid begangen, Raimund Harmsdorf. Und das ist nun mal ganz klare Sache, dass der öffentliche Druck und die öffentliche Berichterstattung, die er nicht wollte, einem verzweifelten Menschen in den Tod getrieben haben. Ja. Und das ist nur eine kleine Geschichte. Und diese Geschichte alleine hat mich damals aber so geprägt, weil ich den Typen mal ein paar Mal ein Interview gesehen habe. Charismatischer, cooler Typ gewesen. Geiler Typ gewesen. Und das ist natürlich so, man braucht, jeder hat halt seine persönliche Geschichte. Aber seitdem ist mir klar, dass wenn du da, all die Sachen, die wir hier seit Jahren auch reden, ja, dass die eigentlich nun mal einfach da gesetzt sind. Dort ist es egal, wer du bist und was du bist, wenn es eine Geschichte über dich gibt. Genau wie sie einen Tag Helge Schneider abgelichtet haben nach der Trennung von seiner Frau, der es auch sofort wieder runtergenommen hat. Auch ganz viele Sachen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, weil es sowas noch wie Privatsrechte gibt oder wie Sachen, wo man denken muss, hey, das würde dem Menschen schaden. Da hat die Bild-Zeitung noch nie sich drum gekümmert. Und deswegen ist es eigentlich grundsätzlich klar, dass es jetzt noch offensichtlicher ist vielleicht mit diesen Sachen. Aber es ist ja eigentlich für alle Menschen klar, dass das nun mal wie, also jetzt könnte ich nochmal Max Gold wiederholen.
Ja, muss
ich
ja,
jetzt auch nicht machen.
Ja, das mag,
wir müssen das nicht, weil man lebt ja auch in so einer Zeitspule, dann wenn man das immer macht. Aber es ist, sag ich mal, nochmal ein Step drauf, der jetzt gerade durch diese Veröffentlichung natürlich geschehen ist. Aber eigentlich ist es jedem Menschen mit gesundem Menschenverstand klar, dass man diese Zeitung nicht liest und das nicht unterstützt.
Ja, und ich finde, du hast völlig recht, auch alle 30, 40 Jahre wird da mal drüber diskutiert. Günter Wallraff hat schon Anfang der 80er Jahre mit der Aufmacher quasi die Mechanismen, die bei der Entstehung der Bild-Zeitung herrschen, aufgedeckt. Aber was eben wichtig ist, guck mal, die Medienwelt hat sich geändert in den letzten 20 Jahren. Das Internet ist dazugekommen. Die Gesellschaft ist im Umbruch. Die Verwaltung ist nicht digital. Viele Institutionen der Bundesrepublik haben Schwierigkeiten mit der neuen Medienwelt. Und auch der Axel Springer Verlag ist im Umbruch und positioniert sich neu. Und wenn du jetzt jemanden da sitzen hast wie Matthias Döpfner, der offensichtlich reinregiert mit seinem Verlag, mit seiner Institution, seinem privat geführten Verlag in unsere Gesellschaft, indem er sich zusammensetzt mit den Mächtigen und die versucht zu beeinflussen, ist das eine Sache, die, glaube ich, Leute wissen müssen. Also genau, wenn du dich dafür interessierst, was macht Olaf Scholz oder was denkt Robert Habeck oder mit wem geht Christian Lindner essen, das ist was jeden interessiert. Aber was keinen interessieren soll und was niemand wissen darf, ist, wie Matthias Döpfner, der Typ, der das größte Medienimperium in Deutschland führt, versucht da mitzuregieren und es auch tut. Und das, glaube ich, offen zu besprechen und sich zu fragen, was dahinter steckt, wie es den Leuten geht, die in diesem Laden arbeiten. Diese Leute bei dieser ganzen Julian Reichelt-Geschichte, also dass man da geile Witze drüber machen kann, dass der Typ jetzt abgerauscht ist aus irgendwie 16. Etage Springer Verlag über einen kurzen Zwischenstopp bei Kurt Krömer im Studio und jetzt einen eigenen YouTube als Content Creator von einem Milliardär finanziert aus Koblenz irgendwie jetzt als Content Creator bei YouTube abhängt. Das kann man ja lustig finden, das ist eine geile Punchline, aber sich zu fragen, was ist eigentlich mit den zahllosen Frauen, die auf dem Weg, denen er auf dem Weg da begegnet ist, die zum Teil wirklich echt mitgenommen sind. Wer redet mit denen eigentlich? Wer spricht mit den Leuten hinter den Kulissen? Und es gibt ab morgen einen neuen Spotify-Podcast, den es nur bei Spotify gibt. Der heißt Boys Club. Der erscheint morgen bei Spotify, die ersten beiden Folgen. Es ist ein 8-teiliger Podcast. Die Unterzeile ist Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Es geht 8 Folgen lang von den beiden Journalistinnen Lena von Holt und Pia Stendera über 1,5 Jahre recherchiert, hinter den Kulissen, mit Insidern gesprochen, mit Betroffenen, natürlich auch die mutmaßlichen Redelsführer konfrontiert. Also alle Leute, die sich da mal einlesen wollen.
Das will ich mir.
Es ist wirklich eine Hintergrundgeschichte und so ein bisschen ein Schritt zurück.
Hast du schon was gehört?
Ich habe schon die ersten 4 Folgen gehört. Es ist wirklich ein fantastischer Podcast, den ich allen sehr empfehlen möchte. Und ab morgen kann man da reinhören. Der heißt, wie gesagt, Boys Club, spotify.com/boysclub. Ich habe die ersten 4 Folgen gehört und da, Folge 4 ist zum Beispiel total geil. Ich glaube, die kommt morgen noch nicht raus, es kommen nur die ersten 2 raus. Folge 4 ist total geil, weil da wird mal so ein bisschen die direkte Linie erklärt zwischen Axel Cäsar Springer, also dem Gründer des Springer Verlages, und Matthias Döpfner, der von Friede Springer, der letzten Frau Axel Springers, eingesetzt wurde als legitimer Erbe, oder zumindest hofft sie, dass er das ist. Was da eigentlich für Parallelen gibt und auch vom Selbstverständnis her, wie die so umgehen mit dem Verlag und das eigentlich eher so als Werkzeug begreifen. Das ist sehr spannend, sich anzuhören. Und es geht vor allem mal sehr ausführlich darum, was sagen eigentlich die Betroffenen dazu und was macht eigentlich das, was bei Springer passiert, mit unserer Gesellschaft und mit unserem Diskurs und mit dem, was wir für Wahrheit halten, weil da mischt eben Springer auch ordentlich mit. Also ab morgen bei Spotify, nur bei Spotify, ist ein Exclusive Original, keine Ahnung, ich komme immer durcheinander. Sind wir eigentlich ein Exclusive oder ein Original?
Wir sind, ich glaube, wir sind auch Original.
Nicht, ne? Sind wir Original? Nee,
wir sind auch Original.
Wir sind OG.
Aber wir sind Originale.
Wir sind OG.
Ich möchte auch noch ganz kurz ich habe gestern Abend die erste Folge von einem Podcast vom SWR gehört, der heißt Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzabäckers. Mhm. Mario L. Von Birgit Tanner und Helena Piontek, die haben da die gesamte Geschichte aufgearbeitet. Gibt es einen Teil, jede Woche kommt ein. Ganz ehrlich, haut doch bitte alle Teile raus, damit man das gleich binge hören kann. Das finde ich irgendwie geiler. Das ist irgendwie eine Sache, die mich manchmal mehr dran hält. Manchmal verliert man mich dadurch, dass das immer eine Woche dauert. Und ich bin auch ein viel beschäftigter Mann wie Matthias Döpfner. Ich bin auch viel unterwegs. Ich bin eigentlich nicht ganz unähnlich, was der Business Schedule angeht und so. Auf alle Fälle, Mafialand findet ihr auch auf Spotify. Die erste Folge fand ich sehr interessant und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich habe von der Geschichte vorher noch nie was gehört. Alles weitere, bevor ich jetzt hier zu viel spoiler, hört ihr am besten selber bei Mafialand die unglaubliche Geschichte.
Guck mal, mega, der Podcast mit den Podcast-Tipps. Mafialand und Boys Club. Mhm. Also wenn ihr durch seid mit Fest und Flauschig, wir sind auch gleich durch mit Fest und Flauschig, dann könnt ihr da direkt weiterhören. Euch informieren über die Hintergründe und Dinge, die sonst keiner weiß. Auch das ist ja das Tolle an Podcasts. Für alle Leute, die nicht lesen können zum Beispiel, die hören einfach Podcasts und sind dann informierter, sind dann drin in der Conversation. Ey, apropos nicht lesen können. Ich hab dir was Schönes geschickt, Olli. Normalerweise
schicke ich genau so eine Links schicke ich dir normalerweise.
Aber ich fände es ganz schön, weil das eigentlich eine Sache ist, wo wir beide Glück haben, dass wir nicht in so einer Art von Beruf gelandet sind.
Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualitäten, die ich in diesem Beruf auch hätte, hätten mir wahrscheinlich auch schon einige Grundstücke besorgt. Willst du es mal vorlesen?
Ich lese es
mal
nämlich vor.
Es geht um Roland den Furzer.
Roland der Furzer. Da erstmal vielen herzlichen Dank. Geschickt hat mir das Topper. Er schreibt, hallo Jan, mein Name ist Topper und ich habe mal einen interessanten Artikel darüber gefunden, wie man es früher zu Ansehen und Reichtum gebracht hat. Ach so, sorry, bevor ich das sage, ich muss noch eine Sache, um diese Matthias Döpfner-Geschichte abzuschließen. Weil das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zwar ist die letzte Nachricht, und so endet auch der Artikel in der Zeit, mit ein Zitat wieder aus einer Matthias Döpfner SMS an eine unbekannte Quelle. Am Ende sind es nur zwei Dinge, die bleiben, schreibt Matthias Döpfner in einer der Botschaften. Kunst und Liebe. Und ich soll ich dir was sagen, Matthias Döpfner hat völlig recht, am Ende bleiben Kunst und Liebe. Da stelle ich aber mal an dieser Stelle, Matthias Döpfner, er wird es natürlich nie hören, weil er ist in ganz anderen Sphären unterwegs, wo man Spotify gar nicht empfängt. Dann stelle ich aber mal ganz kurz die Frage, wenn du das schon geschnallt hast, dass am Ende sowieso nur Kunst und Liebe bleiben, warum willst du denn noch was anderes? Was soll der Scheiß? Warum willst du dann auch noch Macht? Was soll das? Warum willst du dann Geld haben? Fick doch einfach dich und das, was du willst, wenn du weißt, worum es geht. Kunst und Liebe ist das, was bleibt. Komplett richtig. Was willst du mit irgendwas anderem? Macht nur Ärger. Macht nur Stress. Macht das Leben nicht besser. Kunst und Liebe ist das, worauf es ankommt.
Und vor allem, ab nach 22 Uhr, Finger weg vom Handy.
Genau. Und wenn das Koks-Taxi mal wieder da war, einfach mal wirklich, wirklich bis zum nächsten Morgen wenigstens, Finger weg vom iPhone 14 Pro. Ich schätze mal, ich glaube, er hat ein iPhone 14 Pro, er hat so ein großes, weil er so große Hände hat. Er kann für den Kleinen nicht tippen.
Das kann gut sein. Ich wollte mir gestern Abend, um das auch nochmal zu Matthias, ich wollte mich vorbereiten auf die Sendung und habe gestern angefangen, auf YouTube mir ein Interview mit Matthias Döpfner anzugucken. Mhm. Und nach 2 Minuten redet er über Braun und dass er alte Elektrogeräte, wie ich übrigens auch, das ist vielleicht die einzige Verbindung, sehr schätzt und das Design. Und dann hat er über Dieter Rams geredet und dachte ich, geil, Dieter Rams finde ich voll geil. Bin sofort vom Interview weg und habe mir nochmal die Dieter Rams Sachen, die er für Braun gemacht hat, was natürlich jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, das Design von Apple, vom ersten iPod und auch vom iPhone und so, wurde sehr viel von einem legendären, noch lebenden Designer, der inzwischen 90 Jahre alt ist, Dieter Rams von Braun, von der Firma, der auch die Rasierapparate, Transistorradios
und alles Mögliche designt. Gründer von Rammstein auch.
Von Rammstein, genau. Von Rammstein. Helmut Schmidt hat immer Rammstein gesagt. Und dann habe ich sofort gesagt, scheiß auf Döpfner, ich will mir jetzt alles über Dieter Rams durchlesen und bin leider nicht sehr weit gekommen mit dem Interview. Naja, geht's jetzt mal um eine Sache, die wahrscheinlich, wenn wir schon mal geboren worden wären, Jan, dann wäre ich vielleicht, hätte ich genau diesen Job gemacht.
Ich auch.
Roland der Furzer.
Ich auch. Roland der Furzer, genau. Es geht um Roland der Furzer. Soll ich es lesen oder willst du lesen?
Lies du es bitte vor.
Roland der Furzer. Oh, jetzt habe ich es verklickt. Warum habe ich es verklickt? Habe ich auf Matthias Döpfner drauf gedrückt. Nein, hier. Roland der Furzer oder Baldwin der Furzer war ein Kunstfurzer im mittelalterlichen England. Leben ist ganz kurz. Es gibt nicht so viele Quellen. Er besaß das Lehen Hemmingstone Manor in Suffolk. Er war dafür verpflichtet, zu jedem Weihnachtsfest unum saltum et siffletum et unum Bumbulum, einen Sprung, einen Pfiff und einen Furz am Hofe von König Heinrich II aufzuführen. Als Gegenleistung für seine Dienste als Hofnarr für König Heinrich II. Erhielt er das Landgut Hemmingstone in Suffolk und 12 Hektar Land. Es gibt dazu übrigens...
Nur durch Furzen.
So, Leute, knickt die Ausbildung, lasst es bleiben, gebt in der Schule nicht richtig Acht, weil wenn ihr geil furzen könnt, schafft ihr es zu 12 Hektar Land in Suffolk. Ihr könnt es...
You can make it.
Ist das nicht ein schönes Aufstiegsversprechen? Da kann die FDP einpacken. Wirklich. Wir alle können es schaffen.
Ich konnte eine Zeit lang auch, ich konnte auf Befehl wie andere rülpsen, konnte ich pupsen. Das ist aber noch vor meinem, wir haben noch mal drüber geredet, dass ich glaube, dass man so mit 18, 19, 20 einen Pupsbruch kriegt. Genau wie ein Stimmbruch. Dass der Pups sich ändert. Und ich glaube, vor dem Pupsbruch wäre ich auch jemand gewesen, der auf dem Königshof richtig Land verdient hätte. Ganz ehrlich. Ich konnte pupsen wie ein Weltmeister. Die Zeiten sind vorbei. Ich sehne mich der alten Welt manchmal auch zurück, sehne ich mich zurück, aber das ist natürlich eine Sache, die einen fast schon Futterneid überkommen lässt. Ich bin zur falschen Zeit geboren, das fällt mir dabei gerade ein. Der Pupsfurzer, beziehungsweise der Kunstfurzer Roland der Furzer hat es zu Reichtum und auch zu Fame geschafft.
Genau, und übrigens der Kunstfurzer, ein ausgestorbener Beruf, und damit schlagen wir zu eine Brücke zu einem dritten Podcast, den wir heute empfehlen möchten, neben Mafialand, neben Boys Club, morgen bei Spotify, gibt es einen weiteren Podcast, der sich mit der Geschichte der ausgestorbenen Berufe befasst, und das habe ich extra nachrecherchiert, weil mir die Geschichte schon ganz, ganz entfernt im Gehirn klingelte. Es gab mal eine Folge von Geschichten aus der Geschichte, nämlich Folge 326 vom 22. Dezember 2021 in der Pandemie von Daniel Messmer und Richard Hemmer. Da ging es um ausgestorbene und außergewöhnliche Berufe, und da wurde auch die Geschichte des Kunstfurzens und auch Roland der Furzer wurden da behandelt. Außerdem noch der menschliche Wecker zum Beispiel und mobile Toilettendienstleister. Also wenn ihr da noch mehr nachhören wollt, dann hört mal rein bei Geschichten aus der Geschichte, Folge 326. Da gibt's mehr zu Roland dem Furzer von zwei Historikern, die noch mehr Ahnung vom Furzen haben als wir, als professionelle Furzer. So.
Aber wird da auch der Beruf des Obdeckers besprochen? Im Mittelalter soll es einen Obdecker gegeben haben, einen Mann mit einem ganz langen Mantel, und der hatte einen Eimer um den Hals, und wenn einer seine Notdurft verrichten musste auf der Straße, dann konnte er sich auf den Eimer setzen, und der Mann hat dann mit seinen langen Armen den Mantel um ihn gelegt, sodass du eigentlich, also eine menschliche Toilette, also ein Typ, der so einen Eimer um den Hals hatte, da konntest du reinkacken und konntest dich in seine Arme so geben, und der hat dich so zugedeckt vor ihm. Ich weiß nicht, ob es ein urbaner Mythos ist oder nicht. Hier würde ich jetzt gerne mal alle Mittelalter-Spezialisten, alle Professoren und alle Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, bitte mal nachrecherchieren und mir sagen, gab es den Obdecker wirklich oder ist das nur wieder aus dem kranken Geist von meinem lieben Freund Rasmus Engler entsprungen, der mir das nämlich vor Jahren mal erzählt
hat. Ich schwöre dir, dass erstmal ist das absolut Praxis im Berghain heutzutage immer noch. Und ich glaube, da gibt es einen ganzen Raum im Berghain, wo du reingehen kannst, wo Leute in den Eimer scheißen, die dich dann zudecken dabei und so. Das ist, glaube ich, immer noch ein Fetisch, und ich kann mir vorstellen, dass es relativ viele Überschneidungen gibt zur Dudelsack-Bubble. Du, ich bin Dudelsack-Lehrer und nebenbei am Wochenende bin ich Obdecker im Berghain.
Mit diesen schönen Gedanken, liebe Freunde und Freundinnen, verabschieden wir uns für den heutigen Sonntag. Wünschen euch eine schöne Woche. Mittwoch sind wir da. Und raus aus der Gunlover-Bubble ist der Titel unserer heutigen Sendung.
Ja.
War mir eine große Freude, heute mit dir zu
moderieren. Ja, fand ich auch ganz gut. Guck mal, ist gerade angekommen. Darf ich das nochmal schnell zuschicken? Ich habe gerade Daniel Eck persönlich, hat mir das Cover geschickt von dem Podcast von Boys Club. Warte mal, ich schick's dir mal zu. Ist gerade echt frisch, wirklich ganz frisch. Taufrisch, ich schick's dir per SMS. Hier. Achtung. Das ist das Cover von dem Boys Club Podcast. Hier. Hast du jetzt, hab ich wirklich gerade bekommen von Daniel. Hat er gerade per Photoshop selbst zusammengestellt. Sieht gut aus, oder?
Wer hat das denn produziert?
Das weiß ich nicht genau. Habe ich keine Ahnung. Möchte nicht
drüber sprechen. Wer steckt denn dahinter, Jan?
Keiner, kann ich
Produktionsfirma.
Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
Nee?
Keine Ahnung.
Ich habe gehört, Also ich hab, also das sollen gute Leute sein, habe ich gehört.
Sind ziemlich gute Leute, kann ich mir auch vorstellen, dass ziemlich gute Leute dahinter stecken, die wirklich...
Ich hoffe, dass die keinen Dreck am Stecken haben, die den Podcast gemacht haben.
Das hoffe ich auch, aber ich kenne die so gut, ich kann mir vorstellen, die sind durch und durch integer. Sind schwierige Leute, aber Integrität ist nicht ihr Problem. Sexuell, ja, ich hab aber Integrität nicht ihr Problem.
Kann ich eine Sache noch kurz loswerden? Jan, mal eine Frage, die mich wirklich interessiert.
Jetzt kommt's.
Ich weiß, dass... ist es vielleicht so, dass wir alle diese ganzen innerlichen Verkantungen und Streitereien, die stattfinden, hängen viel mit dem Internet zusammen, dass irgendwie die letzte Generation, Fridays for Future und die Grünen sich gegenseitig jetzt anklagen und jeder irgendwie dem anderen vorwirft, das ist scheiße, was du machst und ähnliches, das finde ich schon ein bisschen zermürbend. Und teilweise denke ich, das alles wäre vielleicht nicht so sehr, ganz ernst jetzt mal, dass wir nicht alle so eine Ego-Spinner wären und alle irgendwie uns über den anderen stellen wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Internet einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass so, ich meine, ich habe das so mitbekommen vor einem halben Jahr, als Sophie Passmann angeklagt war von Leuten, mit denen sie noch Freundschaften ein paar Wochen vorher hatte oder ähnliches. Das weißt du auch noch. Und ich denke mir tatsächlich, ich habe jetzt auch keine Lösung, es ist auch gar kein Anklagen, aber das ist echt das Gift, dass man immer denkt, sich über einen anderen stellen zu wollen und dass diese Bubbles gegeneinander kämpfen, die sehr, sehr häufig eigentlich für die gleiche Sache sind. Mit diesen nachdenklichen Worten würde ich jetzt sehr gerne beenden, weil ich das tatsächlich ein bisschen traurig finde, dass das sehr oft stattfindet von verschiedenen Leuten, die ich so vom Fern beobachte und denke, hey, jetzt zieht alle am gleichen Strang. Und wenn ein bisschen weniger Ego und ein bisschen weniger Befindlichkeiten dabei, wenn ein bisschen mehr Verständnis, dann könnte man echt zu einem großen zusammenwachsen und viele Sachen hinkriegen, die wir so nicht hinkriegen, indem wir uns in Kleinkriege verstricken. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Sache, umso älter ich werde, umso mehr finde ich die sehr bedauerlich.
Was, ja, okay. was schwebt dir denn davor? Sozialismus oder
Nee, gar nicht sowas, sondern einfach mehr Verständnis für den anderen, keine öffentliche Schaukämpfe, keine Grabenkämpfe und das alles im doch deutlich, vor allem sind es auch Leute, die teilweise 35, 40 Jahre alt sind oder ähnliches, es eigentlich besser wissen sollten. Und es besser wissen sollten, wenn sie wirklich für eine bessere Sache sind, dass dazu auch ein gewisses Verständnis und gewisses Entgegenkommen gehört. Und das ist irgendwie. Einfach so mein Gedanke jetzt. Mit der höre ich jetzt auf zu labern. Ist jetzt
gut. Was man nicht will, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So, denk da mal drüber nach, Leute. Ganz ehrlich, da brauchst du auch kein Studium für. Das ist das Wichtigste. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ganz einfach. Denk mal drüber nach. Und am Ende bleiben Kunst und Liebe. Das war Fest und Flauschig für diesen Sonntag. Wir sind am Mittwoch wieder da mit der Boomer Cringe Edition. Und dann geht's richtig ab, Alter. Dann wird's komplett anders wieder. Ey, unglaublich.
Ja, ich habe vor allem hier noch 7, 8 Themen. Das ist immer das Schönste, wenn die Sendung vorbei ist. Ich gucke hier auf meinen Zettel und sehe, krass, das wollte ich auch noch besprechen. Das auch noch. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wird nicht langweilig. Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.